Ah, Matze, hi. Hast du einen Charakter damit?
Ja, na klar. Hier, ja, guck mal drüber.
Ja, zeig mal.
Also die Werte sind natürlich echt geil.
Ja, aber wie kommst denn du auf so hohe Werte?
Ja, wie immer, ausgewürfelt.
Ausgewürfelt? Wir würfeln seit 2 Editionen nicht mehr.
Ach Quatsch, komm. Ist doch dummes Zeug. Ich hab das immer so gemacht.
Seit Edition 4 wird ein Point-By-System benutzt.
Aber wir machen noch 3.
Nein.
Okay. Ich glaube, das habe ich verschlafen.
Hi Matze.
Hi Michel.
Ja, schön mal wieder bei dir zu sein.
Ja.
In mulliger Wärme und danke für das Heißgetränk. ja, hilft ja tatsächlich so ein bisschen, ne? Wenn man es ein bisschen abkühlen lässt.
Aber es hilft, ja.
Holla, die Waldfee, ist das warm.
Ja, warm und stickig. Ich könnte mich jetzt so schön in ein Wüstensetting reindenken.
Ja, stimmt. So. Ja, das wäre atmosphärisch total cool. Genau, jetzt würde ich gerne die Arktis-Expedition spielen. Antarktis, Berge des Wahnsinns.
Berge des Wahnsinns, ja.
Das genau.
Was, ne?
Wo ich gerade bei Cthulhu bin, ich habe tatsächlich eine neue Bestellung gemacht. Ich habe mich bei der Masken des Nyarlathotep-Kampagne.
Ach, tatsächlich, war ein Vorbesteller, ne?
Ja, eine Vorbestelleraktion, genau.
Ja. Mhm. Ja, ging ziemlich durch die Decke.
Ja, total cool. Ja. Also, ich habe ja die alte Edition noch zu Hause rumliegen, aber dennoch musste ich mich ja mal auf die neue Edition stürzen.
Hast du denn die alte schon gespielt?
Gespielt, ja. Geleitet noch nicht.
Ah, okay.
Ich habe aber alle Vorbereitungen bei mir zu Hause. So einen riesigen Stapel Zettel mit Kampagnenvorbereitungen.
Ja. Hm.
Ich weiß gar nicht mehr, was da drin steht. Müsste ich wahrscheinlich sowieso von vorne anfangen.
Ja, dann du schadest ja nichts. Du kannst dich ja noch reinarbeiten und ich opfere mich dann bei dir zu spielen.
Genau. Ja, genau. Was gibt es denn sonst so an News auf dem Rollenspielmarkt?
Du, mir ist jetzt vor ein paar Tagen die News eingeflattert, dass Dean die 5 nicht mehr über Ulysses vertrieben wird.
Das ändert sich, ne?
Das ändert sich. Also die deutsche Lokalisierung wird halt ja vom Hersteller Wizard of the Coast halt eben übernommen.
Genau, Ulysses hat auch schon eine Stellungnahme irgendwie veröffentlicht.
Genau, ne? Die haben das, also mit Sicherheit ist das für Ulysses nicht so richtig toll. Ist leider das Problem an den ganzen Lizenzrichtlinien.
Ja.
Ich meine, wir haben es ja auch zum Beispiel vor ein paar Jahren gehabt, dass Savage Worlds von Prometheus zu Ulysses gegangen ist. Ne?
Das ist,
der Lizenzvergeber hat nun mal das Recht, auch den Lizenznehmer zu wechseln. Ne?
Mhm.
Ist natürlich schade. Ich finde es jetzt als Kunde finde ich es ein bisschen doof, weil ich jetzt natürlich so im Ungewissen bin und ich nicht weiß, was kommt jetzt wann raus. Ne? Also,
klar.
Weil die aus Sicht des Lizenzvergebers, also von Wizards of the Coast, wäre es ja logisch zu sagen, ich fange jetzt an mit dem Spielerhandbuch, mit dem Spielleiterhandbuch und dem Monster Manual und weiß der Geier, was da noch alles kommt.
Mhm.
Und sagen wir mal, die Kunden, die sich bis jetzt noch keinen D&D 5 gekauft haben, die sagen sich, naja, ist mir egal, kaufe ich halt, was rauskommt.
Genau.
Ich habe ja nichts.
Ja, genau.
Und ihr spart im Übrigen noch Geld, weil die Bücher kosten nicht 50 Euro, sondern 40 Euro.
Ach, endlich ein normaler Rollenspielpreis.
Ja.
Ja gut, ich meine, ich kann es aber auch verstehen, ne, dass Ulysses da auch noch irgendwie ein bisschen was mit dran verdienen will. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die D&D-Lizenz nicht gerade günstig ist.
Nee, war ja auch schon vor so in den 80ern. Ne?
Ja,
wenn man
genau.
erinnert sich, so Geburtsstunde DSA kam ja nicht von ungefähr.
Naja.
Es ist natürlich klar, aber es ist... Also ich bin absolut dafür, dass man im Rollenspielsektor auch Geld verdienen darf.
Deshalb, natürlich. Na klar.
Ne?
Das Geldverdienen im Rollenspielsektor sorgt ja im Endeffekt auch dafür, dass neue Produkte herauskommen können.
Ja.
So schön es auch ist, den eigenen Namen auf irgendwelchen gedruckten Werken zu sehen, Ruhm und Ehre bringen einem kein Brot auf den Tisch. Ne?
Richtig, und man möchte irgendwo von leben.
Genau, auch Autoren wollen was verdienen, habe ich mal gehört.
Ja, es sind ja nicht nur die Autoren, es ist ja alles, was drumherum geht. Ne?
Genau. Ja, ansonsten gibt es auch auf der Kickstarter-Front immer noch mal ein paar News. Twilight 2K, also Twilight 2000. Das habe ich gebackt. Das ist der quasi der Kalte Krieg, der heiß geworden ist, also der Dritte Weltkrieg, den es nie gab,
aha,
sozusagen, auch von Free League. Und ist auch ein ganz alter Klassiker aus den 80ern.
Ah ja.
Eigentlich, aber modernisiert und mit angepassten Mutant Year Zero-Regeln.
Mhm.
Insofern anders, als dass man nicht mehrere Würfel im Würfelpool hat.
Sondern?
Sondern, dass man über den Würfeltypus anpasst.
Ah, okay. Erinnert mich so ein bisschen an Lex Arcana.
Ja, erinnert ein bisschen an Lex Arcana. Oder halt Savage Worlds, ja.
Zum Beispiel,
ja. Ja. Und du hast dann halt so ähnlich wie die Artefaktwürfel bei den verbotenen Landen ja schon funktionieren, funktionieren dann auch die Würfel bei dem System und du hast Munitionswürfel dann dabei, das sind immer W6er, die auch bei der 6er erfolgt haben. Also bleibst dann doch irgendwie irgendwo nochmal beim Würfelpool hängen, aber ja, doch irgendwie anders.
Ansonsten Kickstarter, also nicht Kickstarter, aber in dem Fall Game on Tabletop.
Ja.
Die Deadlands dritte Edition. Ist
ja, habe ich gesehen, ich genau. Mache. Ja, genau, die gestreamlinete neue.
Richtig, genau. Mhm. Ja, ich meine, ich habe die erste Edition da, ich habe die zweite Edition da, ich habe die zweite Edition noch nicht gespielt.
Mhm.
Also, naja, wir haben sie mal angespielt, aber wir haben sie noch nicht wirklich gespielt.
Nee, genau. Ich habe sie auch da und.
Und weiß ich nicht.
Kommen wir aber später, glaube ich, auch nochmal zu.
Ja, grundsätzlich. Aber genau. Ich fand's gut, dass der Hintergrund nochmal so ein bisschen aufgearbeitet wurde. Das war so ein bisschen der Kaufgrund für mich. Aber es hat dann nachher hat es dann einfach nicht dazu gereicht. Warum soll ich in der Vorbestelleraktion mitmachen?
Genau.
Wenn ich weiß, es ist, ich glaube, 700% oder so haben die gehabt. Ich habe da nachher keinen Grund gesehen, das dann da zu kaufen.
Nein.
Na? Nur die Hintergrundinformationen. Ich werde das dann beim Ingo beim Greifenklaue, werde ich mir das dann holen, wenn es dann da ist. Er weiß schon Bescheid. Na?
Ja, oder alternativ in Wolfsburg könnte man auch zuschlagen.
Ja, zum Beispiel Kreisfeld der Spiele.
Genau, ja. Oder Buch und Spiel in Oldenburg. Oder
bei irgendeinem anderen kleinen, süßen Rollenspielladen.
Oder beim Gandalf in Flensburg oder
in Nürnberg beim...
Ja.
Genau.
Verdammt. Ja, genau. Oder Fantasy in Hannover. Ihr kennt euren lokalen Dealer, hoffe ich. Also, ja, wenn ihr die Gelegenheit habt, schlagt dazu. Der Verlag wird trotzdem noch dran verdienen. Und aber auch eure lokalen Dealer.
Genau.
Support your local dealer.
Sonst wird es hier irgendwann nicht mehr geben.
Genau.
Ansonsten, nächste Woche am 26. ist der DCC Day, der
Dungeon
Crawl Classics Day.
Ja.
Wird natürlich von Goodman Games, vom Lizenzvergeber,
ja,
ausgeführt. Aber wir haben natürlich die coolen Jungs von System Matters, die sich drum kümmern. Die haben ein Trello-Board aufgesetzt. Es wird dieses Jahr das erste Mal ein Turnier geben.
Ja.
Ja, es sind 4 Runden quasi bekannt gegeben. Läuft im Grunde genommen so, 4 Runden gehen in einen Dungeon und es wird dann nachher ausgewertet, wer die meisten Schätze rausgeholt hat.
Ah, ein Turnier.
Ja.
Ja, es gibt ja so klassische D&D-Turniere in den USA und ich hab das noch nie so richtig verstanden, aber bei DCC ergibt es irgendwie Sinn.
Bei D&D habe ich das immer so mitgekriegt, es geht darum, wer kriegt die meisten Erfahrungspunkte, ja, wer hat am meisten getötet, wer ist am schnellsten durchgekommen, wo ist am wenigsten Lebensenergie weggegangen und so weiter und so fort. Aber zu sagen, da ist ein gefährlicher Hort, ein gefährliches Dungeon und da gehen 4 Gruppen rein und es wird ausgewertet, wer hat am meisten...
Begegnen sie sich?
Das weiß ich nicht, ich habe es ja noch nicht gespielt.
Schade, ja. NPA-mäßig, ne?
Ja, ich glaube nicht, dass es NPA ist.
Multiparalleles Abenteuer, Entschuldigung.
Na? Trotz alledem, es wird nachher quasi das Loot ausgewertet. Und das finde ich ziemlich cool.
Die machen aber auch Cthulhu-Turniere, das habe ich nie verstanden. Naja, ist ja auch egal. Aber ich mag
Jungs und System Matters. Wer am meisten geistigen Schaden erlitten hat? Oder
keine Ahnung, weiß ich nicht. Wer am schnellsten vom Monster davon gelaufen ist. Nein, ja, die Amerikaner spielen Cthulhu ja wohl ein bisschen anders, habe ich mal gehört. Ein bisschen.
Ah.
Es ist dieses klassische Pulp-Cthulhu ist in den USA durchaus beliebter. Wobei auch aus der europäischen und auch aus der tatsächlich japanischen Rollenspielszene im Cthulhu-Bereich viele Einflüsse in die USA rüberschwappen.
Okay.
Cthulhu ist eines der beliebtesten Rollenspiele in Japan.
Freut mich.
Also, sie haben es mit Tentakeln.
Ja, okay. Ja, das...
Nein, aber tatsächlich ist das total spannend, weil es da auch echt irgendwie so richtig dann, ich sag mal, 1920er-Kampagnen gibt, die dann in Japan stattfinden. Mhm. Und ich finde es halt total cool, mal nicht so diesen eurozentristischen oder US-zentristischen Rollenspielmarkt zu beleuchten. Ne?
Das finde ich echt ganz cool. Finde ich super. Für mich ist das bloß immer so ein bisschen... Gerade in den 1920ern ist ja, ja. die japanische Kultur ein reines Zerrwerk. Also dieses zwischen moderne Tradition ja. und dieser Umbruch. Das ist total interessant, aber gefühlt muss man sich erstmal mit beiden Kulturen beschäftigen, damit man das alles widerspiegeln kann.
Wenn wir das jetzt spielen wollten.
Ja, genau. Also davon gehe ich aus.
Ja, ja,
also,
meine ich
auch. Ne, wenn, dann möchte ich das ja auch irgendwo richtig fühlen.
Genau.
Und dafür brauche ich dann den kulturellen Hintergrund so ein bisschen.
Ja.
Und das macht es fast schon zur Arbeit.
Das stimmt, da hast du recht. Aber ich denke mal, deswegen kann man ja auch das dann vielleicht mal bei einem Spielleiter aus Japan mitmachen. Es soll auch mal einige geben, die online dann auf Englisch leiten.
Ja, warum nicht?
Ja, gibt eine große Community.
Beliebt. Ja.
Und die haben ja auch ganz viele Rollenspiele in Japan, die wir hier gar nicht kennen.
Gut, okay, ich gehe davon aus, dass viele ja. in Japan, USA oder sonst wo auch die hiesigen Rollenspiele nicht wirklich kennen.
Ne, also ich glaube auch, DSA ist dann über Deutschland, vielleicht mittlerweile USA und Niederlande und Frankreich.
Ja.
Hat auch das Masters.
Mhm.
Ja, ja.
Ich weiß halt, dass es in Japan halt sehr viele Anime
ja.
und so diese Edo, also nicht Elvendorfen, ne? Sondern
ja.
So diese Historien-Japan-Settings ja. Gab, gerade so ein bisschen, ne?
Ja, irgendwann muss ich mal eine rollenspielerische Weltreise machen oder sowas. Das wäre
nochmal. Es ist eigentlich schon ziemlich cool, ne? Guck ja. mal, wo ich schon überall gespielt habe.
Ja, genau. Also mit Stickern oder so.
Ja.
Naja, so wie Wanderpass oder so.
Wie so ein
aber Wanderpass, das, genau. Das ist dann so der letzte Auftrag in meiner Rollenspiel-Ebene, den ich erfüllen würde.
Also eigentlich ist es eigentlich ein cooles Lebensziel.
Ja.
Ich möchte schon auf jedem Kontinent mit jemandem genau. Rollenspiele gemacht haben.
Genau, wäre mein letzter Job.
Ja.
ja, wir kommen dann auch schon zum ersten Thema, zu unserem Schätzen aus dem Regal. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich mag die Jungs von System Matters total gerne und habe deswegen auch einen Schatz, der mir heute in die Hand gefallen ist, aus dem Regal mitgebracht von denen. Es ist aus der kleinen Serie der, was ist das hier, A5 quergedruckten Bücher. Mhm, da haben sie genau. eine ganze Menge von rausgebracht. Was ich heute mit habe, ist One Last Job. Sieht erstmal unauffällig aus.
Ja, also ich habe das schon ein paar Mal in der Hand gehalten. Mhm. Ich kenne das, wie gesagt, kleine Reihe und so weiter.
Ja.
Ist mir alles bekannt.
Mhm.
Hat zum Kaufreiz bei mir einfach nicht gereicht.
Ja.
Aber es freut mich, dass du es da hast und uns jetzt darüber was erzählen möchtest.
Genau. One Last Job habe ich von Freunden kennengelernt und habe es mir dann auch selbst gekauft, weil es mir wirklich, wirklich gut gefallen hat. Es ist ein Spiel, das die Grenze zwischen einem Gesellschaftsspiel und einem Rollenspiel läuft. Eigentlich viel stärker auf der Rollenspielseite, könnte man sagen. Aber es ist eher ein One-Shot-Mini-Rollenspiel. Es ist halt ganz explizit darauf ausgelegt, an einem Abend quasi auch gespielt zu werden.
Das ist ja exemplarisch immer bei den
genau,
kleine
Reihe. Dieser kleinen Reihe, ja. Genau. Sei es Geh nicht in den Winterwald oder all die anderen, die da erschienen sind. Ne? Also es gibt ja eine ganze Gruppe von Dingen. Bei One Last Job geht es darum, dass man eine Gruppe von Veteranen spielt in irgendeiner Form. Seien es die alten Gangster, die alten Cowboys, die alten Shadowrunner.
Du bist also nicht auf ein eigentliches Setting oder Genre Nein. festgelegt.
Genau.
Der Aufhänger ist, du spielst, ich sag jetzt mal, eine Gruppe von Expendables.
Genau, Expendables ist ziemlich genau das Stichwort. Es sind mehrere Szenarien vorgestellt. Man kann auch eigene Szenarien noch entwickeln. Vorgestellt ist der Berufsverbrecher. Das kann man natürlich auch auf Shadowrun ummünzen.
Ja.
Ja, oder hier Cyberpunk kommt dann direkt hinterher. Das wäre dann klassisch Shadowrun oder irgendwas in die Richtung. Oder
ja.
Cyberpunk oder Sprawl oder was auch immer. Wilder Westen, Fantasy, ne? Also so als Setting. Also die alten Helden, die eigentlich schon zur Ruhe gesetzt sind. Postapokalypse. Prämisse ist, dass die Charaktere bereits zur Ruhe gesetzt sind oder zumindest nicht mehr wirklich aktiv in der Szene sind.
Ja.
Und dass der Spielleiter oder man kann auch Spielleiter losspielen, halt die Gruppe sich entscheidet, es gibt jetzt diesen einen, diesen letzten Auftrag, wenn wir den noch erfüllen, so dann können wir uns endgültig zur Ruhe setzen. Vielleicht kommt auch irgendwas aus der Vergangenheit zurück, was einem in den Hintern beißt.
Ja, die alte Nemesis.
Ja, irgendwie sowas. Ne? Also und Aufgabe der Spieler ist es aber auch, erstmal zu widerstehen und zu sagen, nee, eigentlich will ich den Job gar nicht, aber gleichzeitig mitzuliefern, wie man den Charakter reinkriegen könnte.
Ja.
Also der Vorschlag im Buch ist sowas wie, mein Charakter sieht sich ja vielleicht genötigt, sozusagen entweder vorne von den Mafiosi erschossen zu werden oder hinten in den LKW mit einzusteigen und dann doch diesen letzten Job noch mitzumachen oder irgendwie sowas in der Art.
Mhm.
Das Besondere hier drin ist, dass man szenenweise spielt und dass die Spieler, dass jeder Spieler in mindestens einer Szene Boss ist. Also jeder wird ja für eine bestimmte Aufgabe angeheuert.
Ja.
Ne? Das ist dieses Ocean's Eleven-mäßige.
Du bist eine Truppe von Spezialisten.
Genau, du spielst eine Truppe von Spezialisten. Du kannst auch einen Heist draus machen.
Mhm.
So ganz klassisch, ja. So, ich sage ja so Ocean's Eleven-mäßig.
Ja, ja.
Und es wird auch ganz explizit eine Planungsphase gemacht, die aber ganz grob umrissen wird. Also im Grunde von, ja, wir wollen heimlich einsteigen oder einbrechen, wird dann festgelegt oder es wird festgelegt, wir versuchen Informationen über die Wachen rauszufinden und mogeln uns rein oder was auch immer. Ne? Oder verschiedene Ansätze gleichzeitig und dann wird das durchgeführt.
Ja.
Also dann gibt es halt verschiedene Action-Szenen, die dann gerufen werden. Es wird mit W10 gewürfelt. Und es können auch Proben schief gehen.
Ja.
Wenn Proben schief gehen, ist das erstmal nicht so schlimm, weil man ja ein alter Veteran ist. Und in dem Moment können die anderen einem helfen, indem sie einen beleidigen.
Hey, du alter Knacker, hast du also, nicht mehr drauf, wa?
Genau, so ungefähr. Mensch, ne? So, also früher, ja? Früher, als... Da wärst du aber über den Zaun rübergehüpft.
Mhm.
So. Und jetzt brauchst du einen Rollator oder was. So, ja. Und man erzählt sich halt quasi, oder man erfindet die Fähigkeiten der Charaktere und warum sie das denn doch noch irgendwie schaffen, über Anekdoten.
Ja.
Und oder erzählt sich halt Narben.
Ja.
Sozusagen. Und das Ziel des Spiels ist es dann, durchzukommen, ohne dabei in Anführungsstrichen drauf zu gehen, weil man zu viele Narben angesammelt hat.
Ja. Stelle ich mir schön vor. Also ist mal wieder sehr erzähllastig und auch sehr darauf aufgebaut, dass jeder jeden zum Spielen kommen lässt.
Mhm, ne? Genau.
Es gibt halt wir auch, bei Screentime sind.
Richtig, ja? Genau. Es gibt halt auch sowas wie Alarmschlagen. Also jeder kann einmal pro Action-Szene Alarm schlagen, einen Gefahrenpool zu erhöhen, der dann halt vom Spielleiter benutzt werden kann, um das quasi um die Szene gefährlicher zu machen oder eben gemeinsam. Ne?
Ja.
Das Ganze wird dann auf so einer Erfolgsleiste quasi festgehalten, ne? Wird sozusagen aufgeschrieben, wie weit man in der Aufgabe fortgeschritten ist. Ja, man hat halt die Möglichkeit, sozusagen so den letzten Banküberfall der alten Gangsterbande im Wilden Westen zu spielen.
Ja.
Oder keine Ahnung, der alte Mafia-Boss der Familie ist wieder aufgetaucht und räumt einmal auf und da gehören leider nun mal auch unsere Helden dazu, ja, unsere Charaktere dazu und die müssen jetzt in einem letzten Job quasi dafür sorgen, dass, keine Ahnung, die Papiere an die Steuerbehörde kommen, dass der wieder in den Knast geht oder sowas.
Zum Beispiel, gutes Ding, oder ich dachte jetzt auch dabei, wir können jetzt hier abwarten und uns abknallen lassen oder wir entwickeln einen Plan, wie wir ihn abknallen.
Genau, ja genau, so ungefähr. Also ist eines dieser Gebiete, eines dieser Spiele, die so im Randbereich des Rollenspiels.
Ich habe die ganze Zeit eben drüber nachgedacht und jetzt komme ich drauf. Red.
Ja.
Ich muss an Red, es gibt zwei Filme, Red 1, Red 2.
Genau.
Unter anderem mit Bruce Willis.
Retired, auf das E komme ich gerade nicht. Irgendwas Dangerous auf jeden Fall.
Ja, Irgendwas mit Dangerous, genau. Ist beruht ja auf einem Manga.
Ja.
Wo es im Grunde genommen auch um alte Agenten und Spione geht, die irgendwie doch immer noch mitmischen und reaktiviert werden und weiß der Geier was.
Genau.
schöner Film.
Also, ja, ja.
Ne, oder schöne Filme.
Genau.
Ich vermische die ganz gerne. Ich weiß nicht, ob der erste oder der zweite besser ist.
Ja.
Aber ich finde es gut. Also macht Spaß.
Genau. Also die, das Erne, also die restliche Crew sozusagen, wird auch vom ersten Crewmitglied rekrutiert.
Ah ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass jeder sich vorher sagt, ich spiele den Charakter, sondern tatsächlich ist es so, dass der Spieler, der gerade dran ist am Anfang, in der Anfangsszene, einen Charakter erschafft.
Ja.
Und der dann sagt einer, ah, den übernehme ich oder den übernehme ich nicht oder ne, sozusagen. Also es gibt dann, es wird so in den Szenen erschaffen. Also der erste Charakter, der angeheuert wird, den Job zu erledigen, braucht dann Hilfe.
Mhm.
So, und heuert dann halt jemanden an, der dafür dazu passt. Klar. Und das sind dann so langsam die anderen Charaktere. Ist ganz witzig, weil man dadurch nur so Semi-Kontrolle darüber hat, was für Charaktere man spielt.
Mhm.
Ja.
Du musst dich ja darauf einlassen.
Genau.
Ich muss halt sagen, wenn ich aber für einen Abend einen Charakter spiele,
ja,
der jetzt halt nicht so super hundertprozentig mein Ding ist, ich kann ja immer noch das Beste draus machen. Weißt du, es ist ja für, weiß ich nicht, 3-4 Stunden.
Genau. Und es ist ja auch nicht bierernst gemeint.
Ja, ja.
Sondern es ist ja ein lustiges Gesellschaftsspiel für den Abend, ne, mit dem man eine gute Geschichte erzählen kann.
Ja.
Wie alle Bücher oder Hefte aus dieser Serie sind das eben Sachen, mit denen man auch eine leichte Einstiegshürde für Leute finden kann, die noch nie ein Rollenspiel gespielt haben zum Beispiel.
Ja.
Also auch da muss ich sagen, gefällt mir das sehr gut. Ist bei System Matters übrigens für 14,95 zu haben.
Ja, ist auch immer noch verfügbar, das habe ich...
Genau.
Vorhin noch mal gecheckt
gehabt. Ich auch. Genau, nee, ist verfügbar und ist eine absolute Empfehlung. Ja, also kriegt von mir 42 von 42 Punkten quasi.
Ja.
Nein, also ist ein Spiel, das ich immer wieder gerne raushole und ich denke auch, dass wir auch noch mal spielen sollten.
Ich denke auch.
Ja.
Ich finde es... auf jeden Fall interessant, sagen wir es mal so.
Ja, ist eines von so vielen Spielen. Ich habe so das Gefühl, es sind 100 Stück in meinem Regal.
100 Stück?
100 Stück.
Das The 100 quasi.
Ja, The 100
Games. Das ist ja Games, quasi ja. Eine Überleitung zu meinem Thema. Das ist
wieder so eine goldene Moderationsbrücke.
Mann.
Wahnsinn.
Ja, also ich hatte vor ein paar Folgen, glaube ich, schon mal gesagt, dass wir gerade bei The 100 sind.
Hm.
100 ist eine Serie, wo sich die... das Genre für mich gar nicht so richtig festlegen
lässt, ja.
Weil es fängt an mit einem Science-Fiction-Genre,
ja, ja.
Wandelt dann für mich in so eine Art Young Adult,
ja.
Dann so ein bisschen in die Survival-Ecke,
okay.
Postapokalyptisch, Fantasy,
ja. Ja, okay.
Und geht dann irgendwo wieder in die Fantasy, in die Science-Fiction-Richtung.
Ah.
Also eine Mischung, wo ich sagen muss, ich habe nichts Vergleichbares.
Ja.
Die Serie ist auf Grundlage einer Romanreihe von Cass Morgan erschienen,
mhm, ja.
Oder verfilmt worden. Sind insgesamt 8 Staffeln. Staffel 1 bis 7 ist bei Amazon Prime derzeit noch für Umme.
Ja.
Also, ne, wenn ihr Prime-Mitglieder seid.
Genau, also.
Ja.
Ja, ja.
Na?
Für den üblichen Beitragspreis.
Naja, also ich meine, es lohnt sich absolut. Selbst wenn ich sage, ich mach das 1-2 Monate, guck mir diese 7 Staffeln an. Ne? Die 8. Staffel könnt ihr derzeit bei Join für einen Probemonat zum Beispiel gucken.
Mhm.
Ja?
Ah, okay.
Überraschenderweise sind alle 8 Staffeln zusammen 100 Folgen.
Ach, was? Ach,
Quatsch.
Na? Nein.
Ich werde jetzt so bisschen über die erste Staffel reden, damit man ungefähr, mhm, weiß, wo es hingeht. Und nur mal am Rande ankratzen, warum es auch wirklich sich so gut entwickelt.
Also für alle, die jetzt quasi nicht gespoilert werden wollen, einfach mal ein bis zwei Minuten vorspulen. Und dann
genau. Also Grundlage ist erstmal ein Atomkrieg, der die Erde total verwüstet hat vor 97 Jahren. Viele konnten sich in Form von Raumstationen quasi ins All retten und, mhm, dort überleben. Die Raumstationen haben sich nachher zu einer großen Raumstation zusammengefügt.
Okay.
Es geht da oben aber tatsächlich ums nackte Überleben. Das heißt, ja, du wirst zum Beispiel gefloatet, also durch die Luftschleuse geblasen.
Ah, ja, wie bei The Expanse. Hm?
Ja, aber wenn du zum Beispiel ein zweites Kind hast, das kommt raus, dann widersprichst du der goldenen Regel der Erhaltung und du nimmst, also Wenn du ein weiteres Leben in die Welt setzt, dann muss ein anderes Leben gehen. Das bist dann im Zweifel du selber.
Oh, harte Gesellschaft.
Es wird zum Beispiel auch genau geguckt, ob du die Medikamente, die du jetzt brauchst, wert bist.
Oh.
Also es ist krass. Knallhartes Ressourcenmanagement dahinter.
Ja, aber klingt auch schon so ein bisschen faschistoid.
Ja, ist es auch. Also tatsächlich, genau das ist ein roter Faden, der aber wandert.
Ah, okay.
Also du hast, also dieses faschistische Hintersteckende, das wandert durch. Mhm. Das heißt, du hast einen stetigen Rollenwechsel von Obrigkeiten.
Ja.
Die auf einmal, also auf einmal wird die Obrigkeit zum Untergebenen.
Ah, okay.
Ja. Und das habe ich in der Form so selten gesehen.
Ja.
Also, ich habe im Internet eine passende Beschreibung gesehen. Science Fiction meets Postapocalyptic Game of Thrones.
Ah, okay.
Und also die ich meine, du musst ja natürlich die Häuser und alles wegdenken.
Klar, und so auch eine große politische Ebene dann.
Ja, genau. Und Science Fiction ist dann quasi so ein bisschen der mystische Ersatz, wenn du so möchtest. Aber das trifft's ganz gut.
Ist ja erstmal das Hintergrundsetting.
Na?
Und du hast ja, wenn auch ein großes, aber trotzdem eine Form eines Closed Room Szenarios in der ersten Staffel dann, ne?
Nee. Das,
durch die also Raumstation.
Das sind so ungefähr die ersten ein, zwei Folgen.
Ah, okay.
Das ist jetzt erstmal so das Einstiegsintro. Das verlässt du dann relativ früh. Nämlich, die Raumstation hat ein Problem.
Mhm.
Sie wird wahrscheinlich nur noch ein paar Tage Sauerstoff geben.
Krass.
Das heißt, du musst jetzt erstmal gucken, komme ich jetzt wieder zur Erde? Ist die bewohnbar? Man weiß es noch nicht, man hat eine Vermutung. Man hat, deshalb The 100, man hat 100 Straftäter, Jugendliche, die wurden mehr oder weniger ausgebildet, ohne dass sie wissen, wofür. Also es wurde alles schon beschlossen, bevor es bekannt gegeben ist, man kennt sowas.
Mhm.
Und sie wurden quasi in einer Raumkapsel.
Ja.
Dann, also die haben auch kein Mitspracherecht, ne? Die werden einfach dann da runtergeschickt und sagen, guck mal, ob das klappt. Das
ist halt ein autoritäres System.
Richtig, absolut. So, und dann werden diese Straftäter da runtergebracht.
Okay.
Und dann wird gesagt, tut mal euer Ding, ne? Und das ist so ein bisschen dieses Young Adult, wo ich dann halt sage, da musste ich tatsächlich mich so ein bisschen mit anfreunden, weil das eigentlich nicht so meine Szenerie ist.
Kann ich verstehen, so ein bisschen wie bei Maze Runner oder Hunger Games.
Ja, so ein bisschen. Es ist so ein bisschen so. Aber es ist halt, es greift härter durch. Also es werden Leute umgebracht.
Mhm.
Man sieht, wie das passiert.
Also
es ist schon an Erwachsene gerichtet. Man sieht dann auch zum Beispiel, wie irgendwelche sexuell, also man sieht die sexuelle Handlung nicht, aber man weiß, da ist gerade eine sexuelle Handlung stattgefunden. Und zum Beispiel im Hintergrund dafür bekommt man Vergünstigung.
Ah.
Ja, also das ist so ein System.
Also ein Prostitutionssystem dazu? Oder?
Ja, naja, würde man jetzt so nicht, wird da nicht thematisiert, aber es wird angeteasert.
Ja. Ja gut, es ist ja ganz oft, dass dann so diese Science-Fiction-Young-Adult, das sind dann eher so, das ist das Label, ne? Aber im Grunde genommen verarbeitet man ja aktuelle Themen.
Genau. Und dann hast du zwischendurch natürlich noch diese ich sag mal, Alpha-Männchen-Gehabe.
Ah, okay.
Ja? Dann hast du diese unterschiedlichen Gruppierungen. Du hast ja, ich meine, wie gesagt, junge Straftäter. Die wurden in dieses System gezwängt. Die sind in der rebellischen Phase.
Naja.
Die sehen teilweise gar nicht ein, was los ist. Und die sind jetzt erstmal frei auf der Erde. Und sagen sich, die da oben im All, die können mir eh nichts. Und du kannst mir auch nichts. Ich mache jetzt hier, was ich will. Und dann liegen sie in der Sonne, sage ich jetzt mal.
Naja.
Alle anderen, der andere sagt, ich muss jetzt hier mal eine Palisade bauen. Wer weiß, wer kommt und so weiter und so fort.
Ne? Hurra, die Welt geht unter.
Und dann kommt das erste Mal so ein Erstkontakt mit, ich sag jetzt mal, denjenigen, die da noch überlebt haben. Ne?
Ja.
Wie gesagt, einfach mal reingucken. Ich will wirklich so wenig wie möglich spoilern.
Ja.
Ich kann halt nur sagen, ich habe selten eine Serie gesehen, die so teilweise kompromisslos und kopfschüttelnd, also wirklich, also nicht aus Logikgründen, sondern wirklich, wenn man sich die erste Staffel anguckt und dann die siebte Staffel, was teilweise aus Figuren geworden ist, darauf wärst du nicht gekommen. Okay. Also ich bin wirklich überrascht.
Positiv überrascht?
Meistens ja.
Okay.
Also es gibt so ein paar Sachen.
Also es ist kein Game of Thrones Daenerys-Sprung dabei oder so?
Nein. Okay. Nein, es gibt ein paar. Also es gab, glaube ich, so in Staffel 6 oder 7 gab es so ein paar Entwicklungen, wo ich gesagt hatte, sorry, das ist mir jetzt, also das kann ich nicht nachvollziehen, warum es so heftig ist. Da ich jetzt Staffel 7 abgeschlossen habe, kann ich aber sagen, nach der Erklärung finde ich es immer noch heftig, aber ich kann es nachvollziehen.
Ja, okay. Also nicht wie Game of Thrones, wo es dann am Ende einfach nur husch-husch fertig ist.
Die Charaktere müssen Entscheidungen treffen. Mhm. Und das sind teilweise Entscheidungen, ich kann mein Volk retten, in Anführungsstrichen. Ich kann jetzt mein Volk retten oder meine Leute, meine Freunde retten. Und dafür werden andere Leute sterben.
Ja.
Wenn ich das aber nicht tue, dann sterben alle.
Ja.
Das ist die Entscheidung, die ich treffen kann. Also ich habe eigentlich nur zwei rote Knöpfe.
Ja, du hast im Grunde genommen das klassische Trolley-Problem, das dir dann vorgesetzt wird. Kennst du vielleicht, ne? Mit dem Hebel und dem Bar.
Ja. Ja, genau. Und das Ding ist, das wird denen auch noch Staffeln nachgehalten. Das finde ich gut. Mhm. Also es wird dann nicht irgendwann...
Es verschwindet nicht.
Na? Mhm. Also ein Charakter, der heißt nachher zum Beispiel als Titel Blood Rainer.
Ja.
Ja, das...
Klar.
Und das könnt ihr euch merken, ihr werdet die ersten drei, vier Staffeln nicht ahnen, wer diesen Titel kriegt. Mhm. Also ich wäre nicht drauf gekommen.
Ja. Also würdest du es empfehlen?
Ich würd's empfehlen.
Ja.
Definitiv.
8 Staffeln.
Wie gesagt, am Anfang vielleicht ein bisschen Sitzfleisch mitbringen und es gibt auch vielleicht so die eine oder andere Folge, die ein bisschen lang ist. Ne?
Aber es passiert genug, dass auch...
Es lohnt sich, durchzuhalten.
Weil ich weiß ja, dass du, wenn es passiert, dann...
ich gebe da nicht viel Chance. Ne?
Genau.
Es muss schon was passieren.
Ja, ne? Ja, sehr schön. Genau, ja, das ist, es muss immer viel passieren. Stück für Stück, es müssen sich Dinge weiterentwickeln.
Die Welt muss sich entwickeln und anpassen.
Genau, es muss sich alles anpassen. Nein, manchmal muss man sich selbst anpassen. Schwierig, schwierig. Neue Zeiten, neue Sitten, ne,
würde ich sagen. Entwicklung geht ja immer auf viele Seiten, ne? Aber manchmal hilft eine neue Edition.
Manchmal hilft eine neue Auflage, eine neue Edition, eine neue Version oder ein ganz neues Spiel.
Richtig.
Ja. Ja, heutiges Thema ist Editionen. Etwas, was in der Rollenspielszene, aber auch teilweise in der Brettspielszene sehr, sehr wichtig ist. Vor allen Dingen auch ein Thema, ich kenne da so klassische Diskussionen von Cons wie, ja nee, wir spielen aber DSA 3, DSA 4 spielen wir jetzt nicht, mit 5 wollen wir gar nicht erst anfangen. Wenn eine neue Edition rauskommt, dann kaufe ich mir gleich alles davon und schmeiße die alten weg. Also ne, oder Leute, die sagen, ja, ich spiele noch die rote Box von D&D,
ja.
So ungefähr. Ich glaube, da gibt es alles.
Ja, es gibt alles. Absolut. Ich bin da auch immer sehr verhalten. Mhm. Wenn ich in einem System drinne bin, ich nehme jetzt mal Chevron.
In der 6. Edition?
Ich hab 5 Editionen Chevron da.
Ich habe von Shadowrun 1 habe ich nichts da, aber ich habe tatsächlich von 2 bis 6
von allem was da. Von 2 bis 6 habe ich auch da.
Von der ersten Edition habe ich nichts.
So wie bei mir.
Ja, genau.
So.
Ich habe mit 2 angefangen.
So wie ich.
Ja, war eins meiner ersten Rollenspiele.
So, ich lese mich in 2 rein. 3 war so ein bisschen rudimentär. Also 3 haben wir probiert, sind aber 2 geblieben. Dann haben wir ja nun wiederum mit 4 wieder angefangen.
Ja.
Da bin ich relativ fest drin. So, dann haben wir 5 ausprobiert. Und jetzt hatten wir 6 ausprobiert.
Genau.
Da ist so ein bisschen müßig, weil gerade Shadowrun zum Beispiel ein System ist, wo ich sage, Für mich ist es mittlerweile ein bisschen ein Expertensystem geworden, weil es einfach sehr viel ist und auch sehr regellastig ist.
Ja, es ist, also bei Shadowrun habe ich halt festgestellt, dass dieser, was man so als Gunporn oder Gearporn bezeichnen könnte, irgendwie immer exzessiver geworden ist. Also dann kamen die Schattenhandbücher raus und dann kam hier, ich glaube bei 4 war dann das War oder wie das hieß, also dieses, wo dann diese
schweren... War war bei 3.
War war bei 3, weiß ich nicht, wo die schweren Sturmgewehre rauskommen, das war aber für die 4. Edition, die dann die normalen Sturmgewehre obsolet gemacht haben im Grunde genommen.
Ja.
Ich bin immer schon jemand gewesen, der eher dafür war, Regeln oder beziehungsweise Ausrüstungslisten eher zu minimieren, als exzessiv auszugestalten.
Mhm.
Nicht im Sinne von, man braucht aber nur irgendwie 3 Werte für Waffen, das reicht, sondern im Sinne von, es reicht, wenn ich, jetzt um bei Shadowrun zu bleiben, eine generische schwere Pistole habe dann vielleicht noch so 3 Variationen dazu oder so.
Zum Beispiel. Ja, und im Endeffekt, um beim System zu bleiben, letztendlich hast du nur 3 Wummen, die präsent sind.
Genau.
Ist so.
Ja, genau. Und das Ding ist halt auch, dann suchen sich die Leute ja auch ganz oft dann quasi die Werte technisch besten raus.
Ja, genau.
Ja.
Oder ich nehme dann das, wo das Smart Gun System schon drin ist, die RS2 Silver Gun.
Ich sehe es zum Beispiel auch bei Deadlands, wenn ich einen Revolver nehmen kann, der 3W6 Schaden macht, warum soll ich einen nehmen, der 2W6 Schaden macht?
Richtig.
Und sonst auch keine Vorteile gegenüber dem anderen hat.
Ja, natürlich.
So.
Das ist so. Und wenn du dann aber auch noch sagst, dass der Peacemaker die verbreitetste Waffe ist, dann spricht alles dafür, dass ich die Knarre nehme.
Genau. Ja. Da kriege ich am ehesten Munition für und so weiter und so fort. Und auf den anderen, der 2W6 macht, gut, das ist dann der Cold Navy und dann nehme ich den, weil ich in der Navy war oder so, ja, aber...
Aber selbst realistisch gesehen, wenn ich die Knarre überall kriege, dann nehme ich sie.
Genau.
Bei mir ist es zum Beispiel so, das Regelding, das lerne ich so ein bisschen nebenbei. Also gerade dieses Waffen- und Ausrüstungsgedöns. Ja. Was mir aber immer so ein bisschen zäh ist, ist so diese ganze Weltenbeschreibung, weil du hast...
Ja.
Also das ist jetzt nicht nur bei Shadowrun, das ist für mich bei ganz, ganz vielen Systemen. Ich rede auch von DSA zum Beispiel. Gefühlt ist es so, du hast, sagen wir mal, bei einer neuen Edition, hast du 3/4, was du quasi von der alten Edition kanntest und 1/4 Neues. So, es ist klar, ich muss die neuen Spieler abholen, deshalb muss ich das Basiswissen ja wieder vermitteln, ist logisch.
Ich muss die Regionenbände oder ähnliche Werke, muss ich neu rausgeben.
Ja.
Weil sie in der alten Edition vielleicht auch gar nicht mehr verfügbar sind. Also wenn ich mir zum Beispiel die Mondpreise für DSA 4 Regionalbände anschaue,
das ist bitter.
Da wird mir schlecht bei.
Ja.
Also, ja,
aber ist auch halt die traurig. Anthologien und alles. Also das ist schon knackig, was da auf den Tisch gelegt wird. Wobei ich halt sagen muss, es wird keiner gezwungen.
Nein.
Glücklicherweise gibt es die ganzen Sachen auch als PDF-Version.
Mhm. Aber es die ganzen alten Sachen halt nicht mehr zum Beispiel, teilweise. Ne?
Also doch, ganz viel ist nachgelegt. Ganz viel.
Also ganz viel mittlerweile. Ja gut, das ist jetzt ein Beispiel. Das ist ja nicht bei allen so. Ne? Es gibt ja zum Beispiel auch Systeme, die gar nicht mehr von Verlagen in der Lizenz sind. Ich denke zum Beispiel an Deadlands, an die erste Edition.
Mhm.
Ja? Ja. Da, wenn ich jetzt sagen wollte, ich würde jetzt gerne weiter Deadlands erste Edition spielen, weil mir das einfach besser gefällt und weil ich das mag, irgendwie 7 Stunden für einen Kampf zu brauchen, kleine versteckte Kritik, nein. Ich kriege nichts mehr. Also die Auflage war unglaublich gering und ich kriege gebrauchte Sachen, aber ich werde nichts Neues mehr kriegen und ich werde auch keine PDFs mehr kriegen.
PDFs ist eh schwierig, weil die ja noch auf Rolle produziert wurden.
Ja,
also nicht alle, aber das Grundregelwerk.
Ja, genau, zum Beispiel. Das ist ja dann irgendwann mal als Faksimile wieder rausgekommen.
Richtig, richtig.
Also das noch nicht mal so richtig als Print in dem Sinne, dass es neu gemacht wurde, sondern wirklich schwarz-weiß Kopie, also wirklich wie vom Kopierer.
Du kannst sie halt über Pinnacle als OS-Variante kriegen, kannst du auch noch alles holen.
Ja. Für mich, der gut im Englischen ist, wenig problematisch, du kannst es auch gut lesen und verstehen, aber ich glaube, es gibt auch einige da draußen, die haben da echt Schwierigkeiten mit, wenn es nur auf Englisch
verfügbar ist. Also ich habe da eine Hürde von, weil es für mich anstrengend ist.
Ja.
Gebe ich offen ehrlich zu, ich möchte es auf Deutsch haben. Sonst ist es für mich total uninteressant. Mhm. Ich habe mir den ganzen DCC-Kram damals beim Humble Bumble in Englisch gekauft.
Ja.
Für einen Apfel und ein Ei. Wirklich ein Haufen Zeug. Ne?
Ja.
Ich glaube $18 oder was. Super Schnäppchen, aber ganz ehrlich, ich habe es mir nicht mal angeguckt, weil das, was ich habe, ist auch schon en masse. So ist es ja nicht.
Ja, ja gut, ich bin da anders. Ich habe auch kein Problem mit englischen Regelwerken, ne? Und bestelle mir auch, also wie Twilight 2000 so von Free League zum Beispiel auf Englisch. Oder The One Ring habe ich mir auch schon bestellt auf Englisch. Naja, aber was mich quasi beim Editionenübergang stört, also du sagst jetzt, die Weltenbeschreibung ist eine Sache, aber da ändert sich ja nicht viel, da muss ich mich auch nicht umgewöhnen. Was mich stört, ist, wenn...
Moment, da muss ich dir eingerätschen, das ist nicht korrekt.
Stimmt, es gibt manchmal Redconning.
Ja, es gibt... Also, ich gehe gerade mal auf das Redconning DSA 4 auf 5 zu.
Okay,
da habe ich... Wo sie elementar viel gemacht haben, da haben die ja teilweise Götter, also nicht gänzlich gestrichen, aber in der Wertigkeit ihrer Rolle und so weiter gestrichen. Da ist einiges passiert,
was die
Welt massiv verändert hat.
Da gab es doch diesen Atlas, der dann irgendwie auch so einen kleinen Shitstorm ausgelöst hat.
Ja, genau.
Ne? Der dann irgendwie zurückgezogen wurde sogar?
Ich meine, der wurde zurückgezogen.
Ja.
Ich bin da auch nicht hundertprozentig mit drin. Ich habe das nur verfolgt, weil ich damals überlegt hatte, auf mir zumindest fünfmal wirklich intensiver anzugucken. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das ist... nichts dagegen, habt Spaß mit dem, was ihr spielen wollt. Für mich war der Zug dann eben abgefahren.
Was mich immer eher ärgert, ist gar nicht mal so diese Weltengeschichte, sondern es ist im Regelbereich, wenn eine neue Edition der alten relativ ähnlich ist. Also wenn es, wie bei Shadowrun von 4 auf 5 zum Beispiel, was ja eher, weiß ich nicht, ein 4 auf 4.5 war. Ja, so wie D&D oder Pathfinder hier 3.5.
Ja.
Wenn ich dann die alte Edition kenne und die Regeln sehr ähnlich sind, neige ich oft dazu, die neuen Regeln gar nicht so richtig intensiv zu lesen, weil ich schon zu viele Parallelen entdeckt habe und übersehe dann teilweise Regeln, die plötzlich ganz anders sind.
Was ich mir wünschen würde für Umstellungen, wenn du... Also wenn sich quasi jemand die Mühe machen würde, zu sagen, das ändert sich. Ne? So ein Kapitel, du spielst schon länger dieses Spiel, freut uns, dass du die neue Edition machst, gekauft hast, um dir das Leben ein wenig zu erleichtern. Es haben sich im Grunde genommen folgende Dinge geändert, regeltechnisch.
Genau.
Bumm.
Ja? Ein Changelog. Quasi. Das machen Computerspiele, wenn sie einen Patch machen, geben sie einen Changelog raus.
Ja.
So.
Weil dann kann ich genau sehen, früher war meinetwegen der Kampf so und so gegliedert, das weiß ich.
Ja, genau.
Und jetzt läuft er halt ähnlich, aber das und das haben wir verändert, weil.
So als blödes Beispiel ist da auch wieder Shadowrun. Ich weiß gar nicht mehr von welcher Edition auf welcher Edition. Da wurden die Rundungsregeln plötzlich umgestellt auf
mathematisch
auf genau von oder irgendwie sowas, ne, das dann halt von es wird immer,
ich weiß, eine runde Edition auf, wurde mal runtergerundet und dann wurde man auf kaufmännisch mathematisch
genau und das ich finde das total verwirrend, weil ich dann nicht mehr weiß, Moment, war das jetzt in der alten Edition, war das in der neuen Edition?
Man kommt aber auch so durcheinander und das finde ich halt wieder schwierig, deshalb finde ich es auch manchmal stressig. Du bist ja irgendwann drin.
Genau.
Du weißt, mein Reflexbooster kann dies, das, jenes, meine Knarre kann das, mein Zauber macht das. Dann bist du in der neuen Edition und dann funktioniert das alles wieder nicht so richtig.
Ich stelle mir da bestehende Gruppen vor. Also ich habe zum Beispiel auch ganz oft das Problem gehabt, dass ich Charaktere dann, also ich habe einen Charakter gehabt, den habe ich von Shadowrun 2 bis Shadowrun 4 gespielt, Hammer, den Ork.
Ja.
Und mit jeder, also ich habe den tatsächlich auch auf 5 schon übertragen, habe den auch einmal da gespielt, aber da funktionierte er plötzlich nicht mehr.
Ja.
So von 2 auf 3 ist er irgendwie wesentlich mächtiger geworden. Von 3 auf 4 hat er wieder ein bisschen eingebüßt, konnte dafür aber plötzlich viel mehr Bandbreite aufbauen und war ein viel runderer Charakter und da war der eigentlich auch ganz cool. Und dann kam 5 und dann funktionierte der nicht mehr. Weil die Kombination an Implantaten so nicht mehr funktionierte. Und weil die Implantate, die der hatte, auch plötzlich ganz andere Dinge ausgelöst hatten. Und so ist aus einem echt guten Straßensamurai-Charakter irgendwie so eine Wurst geworden.
Ja. So. Das Problem ist, du weißt sowas vorher nicht.
Genau.
Na?
Ja, genau. Wie er jetzt bei 6 wäre, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen.
Mir fehlt bei den großen Systemen, also egal ob das jetzt meinetwegen D&D, das ist ja auch ein System, was viel hat, oder Shadowrun oder DSA, also alle, die auch ein mannigfaltiges Hintergrundszenario haben, mir fehlt langsam die Zeit und die Lust, mich da wieder einzuarbeiten.
Ja.
Und ich sehe auch nicht immer den Sinn da drin.
Wenn man auch so viele Sachen für die alte Edition hat, man investiert ja auch eine ganze Menge Holz, ne? Also
ich gehe mal gedanklich zurück, was ich von DSA 2 und 3 noch an Abenteuern umgespielt verkauft habe.
Wobei man die Abenteuer tatsächlich noch übernehmen könnte. Man müsste halt aber immer die Werte anpassen. Ne?
Man müsste die Werte anpassen und wenn man nicht im aventurischen Setting spielt, müsste man das noch anpassen.
Ja,
würde ich heute, also ob ich sie jetzt heute nochmal verkaufen würde, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Ne?
Ich würde es tun, wenn ich das PDF kriege.
Ja.
Ne? Einfach Regalplatz.
Genau, Regalplatz ist so das nächste. Ne? Deshalb ist auch Shadowrun 2 und 3 oben auf dem Verkaufsstapel und 4 noch da, weil es irgendwie noch gespielt wird. Und
bei mir ist tatsächlich 5 auf dem Verkaufsstapel und 4 bleibt da.
Ja, also ich bin sogar am Überlegen, ob 6 weggeht, aber wir wollen 6 ja noch einmal testen.
Genau, wir wollen es nochmal ausprobieren. Wir sprechen jetzt ja ganz oft von Problemen, Schwierigkeiten bei Editionsübergängen. Fallen dir auch Beispiele ein, wo es richtig gut war, dass es eine neue Edition gab?
Richtig gut halte ich jetzt für relativ, aber im Grunde im Gesamtpaket positiv sehe ich zum Beispiel die Entwicklung von D&D an.
Oh ja.
Also wir haben ja jetzt lange Zeit Pathfinder gespielt. Ich glaube Pathfinder bzw.
3.5,
ne? Auch 3.5.
Genau, du bist ja so quasi das D&D 3.5 Äquivalent, ne?
Na? Ja, also ich habe ja beide gespielt. Ja, der Unterschied ist ja marginal, ne? Ja,
eben.
Aber das war so das D&D, was ich eigentlich am intensivsten gespielt habe. Gut, AD&D, D&D und so habe ich auch irgendwie mal so ein bisschen gespielt, aber zu wenig, um das jetzt wirklich bewerten zu können.
Für mich war das intensivste tatsächlich AD&D.
Aber das, was ich bis jetzt mit D&D 5 gehabt hatte, das ist wirklich alles schöner. Also ich sage jetzt nicht besser, aber es ist im Gesamtportfolio einfach schöner, stimmiger. Ich genieße es, dass du zum Beispiel bei der 5. Edition als Charakter einfach mal das Gefühl hast, etwas machen zu können.
Ja,
genau. Und ich will nicht sagen, dass sie jetzt einfach mächtiger sind. Ich sage nur, dass sie mehr können.
Alleine, ich meine, das hat ja mit 3 angefangen, ne? Mit D&D 3. Ich habe damals, als wir von AD&D auf D&D 3 umgestiegen sind, da war das so eine totale Erleuchtung, wenn du magiebegabte Charaktere gespielt hast, diese Cantrips, diese Stufe 0 Zauber,
genau.
Die du einfach jederzeit immer wieder wirken kannst. So dieses, es ist nicht dieses klassische, ich bin ein Stufe 1 Magier, ich habe mein magisches Geschoss verbraucht, ab jetzt stelle ich mich in die Ecke und warte, bis wir uns wieder ausruhen können. Ja.
Und DSA 3 auf 4.
Ja.
Also nicht auf 4, sondern auf 4.1 wohlgemerkt.
Ja, aber auch schon auf 4, aber 4.1 war dann nochmal eine ganz große Verbesserung.
Genau. Also das war für mich wirklich eine Eröffnung. Also ich war so ein bisschen DSA-müde da gewesen, hatte eine neue Runde, die haben dann aber nur DSA 4 gespielt. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass es DSA 4 gab, weil ich schon so ein bisschen aus der DSA-Ecke quasi raus war. Und habe das dann damit gespielt und habe das gesehen und das war ja für mich super.
Also DSA es war 4, eine Eröffnung. Ja, aber so viel für dich hat auch DSA 4 für mich tatsächlich damals DSA wiederbelebt.
Ja, ich fand es einfach toll, dass ich mir da was bauen kann, dass ich nicht eine Liste abschreiben muss und dass ich da einfach mehr, ein bisschen mehr Vielfalt hatte, Vorteile, Nachteile, ich konnte Dinge kombinieren. Oh, das war ja ein Baukasten
Point-Buy-Systeme sind meines Erachtens nach auch generell besser als ausgewürfelte Charaktere oder ausgewürfelte Dinge für die Charaktere. Was ich okay finde, ist, wenn man so bestimmte random Sachen auswürfelt für den Charakter, die aber im Endeffekt gleichwertig sind. Also nicht, ich würfel besser, deswegen habe ich bessere Werte, sondern keine Ahnung, ich würfel aus, ob mein Charakter rote, blonde oder schwarze Haare hat.
Genau, ich mag diese Kombinationssysteme. Ich finde, ich muss da an Schatten des Dämonenfürsten denken.
Ja.
Da hast du halt ein System für deine Attribute und den Werdegang, bis dein Charakter quasi zu dem wird, was du spielst, wird gewürfelt.
Ja.
So, und dann können freakige Sachen kommen. Du kannst ja auch komplett alles auswürfeln,
ja,
wenn du das möchtest, finde ich. Also man muss sich halt drauf einlassen, ich stehe da drauf total.
Aber es ist nicht so, dass du in Anführungsstrichen Würfel Pech oder Würfel Glück hast und dann hast du einen cooleren oder
geileren. Du kriegst was Fertiges.
Du kriegst was Fertiges und ja, du kriegst auch was, was, ich sag mal, vergleichbarer ist. Das ist ja bei den verbotenen Landen, hast du ja auch die Option, deinen Charakter in Anführungsstrichen auszuwürfeln. Dass du sagst, ich würfel meine Herkunft, dann würfel ich
ja
so Tabelle für Tabelle durch und hab dann so einen zufallsgenerierten Charakter. Finde ich völlig in Ordnung. Du hast aber auch trotzdem die Wahl, den einfach nach den Punkten zu erstellen. Ne?
Genau.
Ich mag das, wenn das kombiniert ist.
Ja, das meine ich. Ja,
genau. Wie bei Lex Arcana zum Beispiel.
Mhm.
Da kannst du auch am Anfang entweder aus einem vorgefertigten Werteset wählen oder aber die Werte auswürfen. Genau wie das ja auch bei D&D seit einiger Zeit schon ist.
Richtig,
oder, genau. Ne? Dass du halt verschiedene Erschaffungssysteme hast.
Seit der Dreier, ne? Oder?
Ja.
Ja.
Seit der Dreier hast du die Option, ja, da genau, zu würfeln oder eben nach einem bestimmten Point, entweder nach einem Punktkaufsystem oder nach bestimmten Maßgaben halt, die Werte zusammenzustellen.
Ich finde es auch grundsätzlich gut, wie es bei Shadowrun gemacht wird, bloß es ist halt too much für mich, ne? Und es klappt halt nicht immer. Also ich denke gerade noch bei 4 auf 5 mit den Limits nach, wo ich von Anfang an immer gesagt habe, diese Limits gehen mir auf den Sack. Weil ich immer gesagt habe, du würfelst was Gutes aus und aus irgendwelchen Gründen wird das gedeckelt, obwohl das auch teilweise nicht nachvollziehbar ist. Also ist egal, wollen wir nicht zu viel in den
Hintergrund reingehen,
aber das hat mich beschnitten und tatsächlich die nachher auf Shadowrun 5 umgestiegen sind, die haben irgendwie ein Jahr später alle gesagt, ja, die Limits sind total doof.
Ja,
ja,
weil die Limits, wie sie gemacht wurden, auch nicht ganz gut gemacht wurden.
Genau,
also
ist so.
Einfach so.
Absolut, genau. Ja.
Anderes Beispiel, wo mir eine spätere Edition besser gefällt, ist tatsächlich Deadlands, wo ich die Reloaded-Version mittlerweile viel lieber mag als die Classic-Variante. Da wird es sicherlich einige geben, die jetzt aufschreien, was, wie kannst du nur Verräter der Classic-Variante? Aber wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich habe einfach keine Lust mehr, stundenlang irgendwelche Kämpfe auszuwürfeln, die in der Realität oder in Time 5 Minuten dauern, wenn überhaupt, ja, und dann irgendwie da 2 Stunden am Spieltisch zu sitzen und dann, ach ja, genau, jetzt muss ich aber noch, Moment, jetzt, das ist der Modifikator, jetzt schieße ich auf den und jetzt treffe ich nicht, jetzt stehen da 3 dazwischen, muss ich noch gucken, ob ich einen von denen treffe oder jetzt muss ich die Trefferzone einzeln und dann kommt noch dazu das und
Ich habe auch jahrelang die Classic-Fahne hochgehalten und bin von dem Crunch bin ich immer noch mit dem Herzen beim Classic, aber
ja,
also es ist halt
aber auch da
ambientig, aber das Savage Worlds, das funktioniert einfach schöner, glatter.
Es ist auch fairer.
Im Grunde genommen
ist es auch fairer. Also wenn ich mal überlege, auch da hat Deadlands Classic wieder eine Charaktererschaffung mit Zufallswerten. Durch das Kartenziehen. Es wird halt nicht gewürfelt, sondern es werden Karten gezogen, aber auch da kann man totales Pech haben oder ein Riesenglück.
Mhm.
So, und es führt meiner Erfahrung nach dazu, genau wie beim Auswürfeln, dazu, dass man erstmal eine Reihe auswürfelt, Karten zieht oder was weiß ich immer, dann guckt man sich das an, denkt sich, ja, das ist ja voll Kacke, nee, das will ich gar nicht spielen, und dann zieht man noch eine Reihe und also ob ich jetzt ziehe, bis ich gute Werte habe, oder ob ich von vornherein sage, ja, pass mal auf, das ist dein Werteset.
Ja, also das Unfaire finde ich halt, dass du einen Charakter spielen kannst am Anfang, der gefühlt von den Werten her 10-mal besser ist als die ganze Posse, die vorher schon jahrelang gespielt hat.
Genau.
Weil du einfach Glück beim Kartenziehen hast. Der Charakter ist dann aber vielleicht noch blutjung und dürfte eigentlich nichts können, ist aber ein Jack in the Box.
Er kann alles. Ich habe so einen Charakter ja mal gehabt.
Ich weiß,
du hast ihn bei mir gespielt. Wo ich so ein Riesenkartenglück hatte.
Ja, ja.
Und das hat mich gestört. Du erinnerst dich dran. Das hat mich gestört. Ich weiß. Tatsächlich. Ich hatte wirklich überlegt, ob ich die Werte, obwohl die, gerade weil sie so gut waren, wegschmeiße. Und das war dann so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, aber ich mache was anderes draus. Ich mache den zu einer Wurst, in Anführungsstrichen. Ja. Dass ich dem einfach die Skillpunkte total ungünstig verteile und im Endeffekt ihn zu einem Feigling mache, der, genau, ne? Also dass der halt, wo wir wieder beim letzten Thema Screentime wären, halt nicht die Screentime für sich nimmt, obwohl ne, so der von den Werten eigentlich alles besser könnte als alle anderen.
Genau. Ja, das ist ja auch eine schöne Art und Weise, damit umzugehen. Muss man ja auch mal einfach so sagen.
Sonst hätte ich den auch nicht spielen wollen.
Ja. Ansonsten, ich bin gerade am Überlegen, so viel mit Editionen. Aber was ist denn grundsätzlich das Positive? Jetzt muss man auch mal auf den Hintergrund gehen. Manchmal ist der Hintergrund einfach auch zu Ende erzählt, wenn du zum Beispiel eine Kampagne damit spielst. Mhm. Und dann kannst du natürlich sagen, so, ich spinne mir den jetzt selber. Aufgrund meiner Logik oder unserer Logik könnte das und das und das passieren. Mhm. Das ist natürlich völlig legitim.
Ja. Klar.
Oder man holt sich halt eben die neue Edition mit den offiziellen Erweiterungen und so weiter und so fort und hat da dann natürlich dann auch eine schön ausgestattete Kampagne vielleicht noch mit bei und kann davon profitieren. Das ist natürlich auch total toll. Hat auch den Vorteil, dass du dann auf der Con vielleicht den Charakter weiterspielen kannst oder irgendwie sowas, weil er halt im Tenor ist.
Ja, wobei ich auch sagen muss, da habe ich gerade bei Cons auch die Erfahrung, dass in bestimmten Systemen alte Editionen teilweise häufiger gespielt werden als die neuen Editionen von Rollenspielen. Ich habe das bei DSA so erlebt, dass tatsächlich eine ganze Zeit lang DSA 4 Runden, obwohl DSA 5 auf dem Markt war, mehr gespielt wurden oder auch bei Shadowrun, ne, wo ich ja selber auch sage, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt mitgehen will, ich bleibe ja im Grunde bei Shadowrun 4 sitzen.
Richtig.
Wo ja nichts mehr für rauskommt. Mhm. So, und
ja, aber ich muss ja auch sagen, wenn ich das Hintergrundmaterial für Shadowrun 4 nehme, dann kann ich damit Jahre spielen.
Ja, genau. Ja, aber ich habe halt sozusagen, wenn ich dann eine neue Gruppe finden wollte, müsste ich darauf achten, dass die halt auch Bock drauf haben, Shadowrun 4 zu spielen, jetzt arbeiten.
Aber grundsätzlich, egal, also auch wenn das jetzt vielleicht so einen negativen Touch hat, was wir jetzt hier über Editionen sagen, bin ich ein Freund von neuen Editionen, weil ich kaufe mir manche Spiele nicht, weil mir zum Beispiel das Regelsystem nicht taugt oder der Hintergrund nicht. Und dann wird eine neue Edition angekündigt. Ich lese mich da ein bisschen rein, höre mir vielleicht irgendwo einen Podcast an, wo das besprochen wird, gucke bei YouTube, bla bla bla. Und dann denke ich mir, ey, die haben in dieser Edition was wirklich gut gemacht.
Ja.
Und dann gebe ich denen mal eine Chance und kaufe mir das. Ja.
Und eine erste Edition ist ja auch, wenn man das ganz genau nimmt, auch ein erweiterter Beta-Test. Weil, also ich nehme mal das Beispiel Splittermond, das ich nach wie vor sehr gerne spiele, aber ich merke halt, dass es in den höheren Leveln die Balance stark verliert. Entweder sind Sachen überhaupt gar keine Herausforderung für die Charaktere, oder aber sie brauchen gar nicht erst würfeln, weil sie sowieso automatisch dran scheitern, gefühlt. Also dadurch, dass ja sozusagen die Schwierigkeitslevel der Abenteurer steigen, also quasi das Abenteuerniveau passt sich den Charakteren an. Ich könnte auch ein Stufe 1 Abenteuer mit Stufe 3 Helden spielen, dann schaffen die halt alle Proben und
ist ja auch
langweilig. Es sollen ja neue Herausforderungen sein, aber es ist halt, also so ein blödes Beispiel ist, es hängt so sehr davon ab, was ich geskillt habe. Ja, und wenn dann, um den Sozialcharakteren in der Gruppe gerecht zu werden, plötzlich alle Gegner einen geistigen Widerstand von 30 haben oder 32, brauche ich mit meiner Redegewandtheit von 10, brauche ich da gar nicht mehr antreten. So. Und
Risikowurf.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß.
Also, ist halt schwierig. Genauso wie ich halt merke, also ich spiele ja in der Runde, in der ich mitspiele, zum Beispiel einen Kampfcharakter. Wenn Gegner für meinen Charakter eine Herausforderung sein sollen, sind sie ultra tödlich für viele andere.
Mhm. So, dann, aber das ist dann halt die Expertise deines Charakters. Dann musst du die Gelegenheit haben, da ja zu glänzen.
Ja, genau.
Dafür wirst du dann in anderen Linien ja zurückstecken.
Richtig.
Das ist so.
Ja, aber du
weißt... Ja, ich weiß, was du meinst.
Genau,
du weißt... Splittermond, ich habe ja damals, ich glaube auch so wie du, beim Alpha- und beim Beta-Test mitgemacht.
Ja.
Da war das alles ja noch ein bisschen anders.
Genau.
Und dass sich das jetzt so entwickelt hat, ich glaube, da ist der Verlag auch selber im positivsten Sinne überrascht und ich freue mich da total für.
Das ist total super.
Ja. Mhm. Also super, es hat ja auch so ein bisschen diesen Rollenspielhorizont oder Rollenspielmarkt in Deutschland gerade auch so ein bisschen aufgefächert. War ja nochmal eine schöne Alternative. Ich mag, wie gesagt, immer noch den Hintergrund, wie gesagt, Regelsystem nicht, deshalb spiele ich es halt eben nicht mehr. Ich weiß, es ist eine neue Einsteigerbox rausgekommen. Vielleicht liebäugeln tue ich damit. Ne? Mal gucken. Vielleicht komme ich irgendwann
mal. Genau, da sind auch ein paar Sachen anders gemacht worden tatsächlich. Ja. Da hat man aus den Dingen gelernt. Das ist in dem Sinne keine neue Edition.
Ja.
Aber die Einsteiger, also es sind so gesehen schon im kleinen Sinne. Es ist quasi Einsteigerregeln 1.5, wenn man das so will. Also es sind tatsächlich Sachen anders gemacht worden als in der ersten Einsteigerbox und dadurch haben sie viel verbessert.
Das ist cool, so schön. Ne, es freut mich ja auch, dass es weitergeht. Und genau das ist der Punkt. Wenn ich Regeln weiterentwickle auf Grundlage von Erfahrungen, ich meine, Du kannst dir so viele Dinge angucken, wenn sie weiterentwickelt werden und nicht verschlimmbessert, dann ist es eigentlich immer ein positiver Effekt. Richtig.
Ich meine, es gibt ja verschiedene Gründe, sozusagen neue Editionen aufzulegen manchmal. Ne?
Einmal eben eine positive Entwicklung
des Regelsystems.
Ne, du kannst anpassen.
Halt, genau, du kannst die Regeln anpassen, du kannst aber auch, keine Ahnung, die Welt anpassen mit einem Editionssprung. Du kannst auch quasi die Regeln minimal ändern oder richtig radikal ändern. Also es gibt ja Twilight 2000 zum Beispiel, das alte System, ich habe es mir jetzt nicht genau angeschaut, ich habe nur so ein bisschen reingelesen, ist wohl relativ kompliziert und das ist ja mit einem ganz neuen Regelwerk quasi aufgelegt worden.
Mhm.
Also du kannst mit dem Editionssprung kannst du ja auch da komplett das Regelwerk ändern, im Sinne von, also DSA ist ja sehr streamlinig, was das angeht.
Ja.
Hat ja bestimmte Sachen nur weiterentwickelt und beibehalten. Sowas wie diese 3W20-Proben, die irgendwann entstanden sind.
Oder Attacke Parade.
Oder Attacke Parade. Wobei auch das sich ja in der 5. Edition dahingehend geändert hat, dass die Parade stark entwertet wurde. Also weniger stark gemacht wurde. Oder. Ne? Oder halt, dass du in D&D, das ist dann ja so der größte Sprung gewesen, dass du nur noch Proben mit Wert da drauf gerechnet quasi gegen einen Wert würfelst. Und bei AD&D war das ja wild. Da hast du, manche Sachen musstest du unterwürfeln, manche Sachen musstest du überwürfeln.
Oh ja, ich erinnere mich. Ja, das war unnötig.
Dann gab es den Thaco, den ETW0, ja. Mhm. Das heißt, da musste man sich dann daran gewöhnen, dass eine Rüstung besser ist, je niedriger er Wert ist.
Ja,
und nicht je höher, ja. Also eine Nuller-Rüstung ist besser als eine Achter-Rüstung. Weil das ja der
Wert ist. Aber es war schon 1000 Jahre alt.
Ja, aber. Also
das ist, ja, natürlich. Aber um auch mal was nicht Unwesentliches zu erwähnen, ein Verlag lebt nun mal davon, Sachen zu verkaufen.
Richtig.
Und wenn er nichts Neues rausbringt, dann gibt es nichts. Und nur von Abenteuerverkäufen zu leben, davon kann sich ein Verlag natürlich auch nicht halten. Das muss man fairerweise einfach
richtig mal
genauso sagen. Ja.
Und man kann halt nur, ich sag mal, so viele Regionalbände rausgeben oder, ne, also.
Du, ich sage, ich stelle mal eine These auf, es gibt, ich sage jetzt mal, 5000 Shadowrun-Gruppen in Deutschland.
In Braunschweig, ja, krass.
Genau. Und ich habe hier ein Abenteuer.
Mhm.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich jeder in der Gruppe dieses Abenteuer kauft.
Nein, überhaupt nicht. Also es ist, genau, also im Gegenteil, es wird sich nicht mal jede Gruppe dieses Abenteuer kaufen.
Genau.
Sondern es wird eine ausgewählte Zahl. Und das hält ja auch dann sozusagen die Auflagen gering. Da ist es so ein bisschen davon abhängig, wie groß ist der Verlag, aber auch wie groß ist das Spiel. Also wenn ich überlege, dass zum Beispiel Deadlands das eine dreistellige Auflage hat. Ne?
Also Deutschland.
Deutschland. Deadlands Classic Deutschland.
Ja.
Hatte. Wie das jetzt mit der neuen aussieht, kann ich nicht beurteilen.
Ich müsste jetzt auf Game on Tabletop gucken, wie viele Leute da was genommen haben, wobei du da ja auch nicht sehen kannst, wer jetzt zum Beispiel nur Hintergrundmaterial genommen hat oder wer Pakete genommen hat und so weiter.
Ja.
Das ist ein bisschen aber ich weiß, richtig, worauf du hinaus möchtest. Es ist schwer zu betiteln.
Genau.
Ne? Und nur weil ich sage jetzt mal 5.000 Regelwerke verkauft habe, heißt es ja auch nicht, dass ich 5.000 aktive Spieler da draußen habe.
Könnten mehr sein, ja, weil nur einer aus der Gruppe es kauft.
Ja.
Könnten aber auch weniger sein, weil ein paar Sammler sich das Ding geholt haben.
Ja, die holen sich die Limited und die holen sich dann nochmal eine zum Spielen und vielleicht sogar nochmal Softcover.
Ja.
Um jetzt mal zum Beispiel bei Shadowrun zu bleiben.
Ja.
Und
ja.
Dann holen sich noch das PDF. Dann hast du viermal dasselbe. Das Buch in unterschiedlichen Formen.
Richtig, genau. Ja. Ich habe, glaube ich, 4 Grundregelwerke vom Splittermond.
Ja, ich habe, glaube ich, 5 Grundregelwerke von Dungeon Slayer.
Ja, genau, sowas, ne? In die Richtung. Also es ist halt, ja, es ist halt so eine Sache. Ja, Dungeon Slayers. 4. Edition aktuell. Ha, oder nicht ganz aktuell, ne?
Ja, so aktuell ist ja auch nicht mehr, ja.
Nee.
Naja, ist so ein bisschen im Winterschlaf, Dornröschenschlaf, ne? Also ich meine...
Gibt eine aktive Community, das finde ich schon mal ganz gut.
Die Community ist großartig. Also ich kenne keine geilere Community als die von Dungeon Slayers, die das Spiel aufrechterhalten durch diese Eigenregie und durch das Raushauen von kostenlosen Abenteuern, Downloads, wie viel Kraft da reingeht. Das ist der Kracher.
Diese Einseiten-Dungeons, großartig.
Ja.
Und zum Beispiel, das ist auch ein Spiel, das ich vor der 4. Edition überhaupt nicht kennengelernt habe.
Ja, vorher gab es die 3.5, das war so die letzte und dann halt eben, wie gesagt, die 4.
Ja. Aber ich habe auch erst dadurch kennengelernt, dass es halt im Uhrwerk Verlag verlegt wurde.
Richtig, ja.
Und genauso gibt es da draußen, also manchmal ist es halt so, man kauft sich ein Spiel, ja, und denkt sich, oh cool, ein neues Rollenspiel, schaut rein und sieht 2. Edition.
Ja. Also ich weiß nur, dass CK, der Macher von Dungeon Slayers, ja gerade quasi an seinem neuen Baby dran ist, namens Dark, D-A-R-C.
Ja.
Gibt es auch schon eine Homepage, gibt es auch schon ein bisschen was über YouTube zu sehen. Ja. Ich glaube, da setzt er gerade sehr viel Energie rein. Ich weiß jetzt nicht, was an den laufenden Projekten wie Dungeon Slayer, Star Slayers und wie sie nicht alle heißen, dran ist. Gamma Slayers ist ja auch zum Beispiel noch, da ist auch nicht mehr viel rausgekommen.
Nee. Ja, aber auch das sind ja quasi Seitenlinien eher als Editionen. Ne? Wenn du so an Editionssprünge denkst, was ist so der krasseste Sprung, der dir so einfällt?
Puh.
Also, wo hast du den größten Unterschied bemerkt, im Positiven oder im Negativen?
Also, ich glaube, regeltechnisch muss ich tatsächlich also jetzt aus dem Bauch heraus, bei Deadlands, von Deadlands Classics auf Savage Worlds denken, weil da einfach so viel gekürzt wurde. Also,
ja.
Regeltechnisch, wenn ich jetzt überlege, du hast bei Classic ja diese vielen Aktionen zum Beispiel und bei Savage Worlds hast du eine.
Punkt. Ja.
Jeder hat eine Aktion. Bumm. Und das macht das Spielgefühl, sagen wir mal so, von so einem Pistolero, der in einer Runde seine 6 Schüsse entleeren konnte.
Ja, ja.
Ja. Das, was du ja bei Savage Worlds immer noch könntest.
Könntest du immer noch, genau, über bestimmte Talente meistens.
Genau. Aber bei Classic konnte ich es zu Anfang an, wenn ich das wollen würde.
Richtig.
So.
Ja, du hast im Grunde genommen hast du hochstufige Charaktere erschaffen bei Deadlands Classic.
Ja. Das ist so ein Punkt, die Magie wurde, ich will nicht sagen, ja doch, sie wurde entschärft.
Ja.
Sie wurde entschärft. Ich fand diesen urigen Chaos-Faktor, den fand ich großartig.
Der war auch gut,
ja,
ohne Frage.
Und das sind so Sachen, die fehlen mir bei der Savage Worlds Version und waren auch am Anfang der Grund, warum ich gesagt habe, das ist nicht mein Deadlands, das möchte ich nicht. Ne?
Ja, ja, ja.
Wie gesagt, mittlerweile ist
geht ja vielen auch immer noch so.
Mittlerweile ist es der Kompromiss, warum ich sage, ich nehme den fehlenden Chaos-Faktor mit hin, weil ich die Ordnung für einen schnellen Kampf habe.
Richtig.
Also ja, ich möchte nicht einen ganzen Spieltag da sitzen und einen Kampf spielen, der 5 Minuten dauert. Da habe ich keinen Bock mehr drauf.
Ja.
Also das ist tatsächlich die negative Wahrnehmung mit dem späteren positiven Effekt.
Ja, das kenne ich. Das ging mir auch so. Tatsächlich dieser schnelle Kampf. Ich neige mittlerweile dazu auch, nachzuschauen, wenn neue Editionen auf den Markt kommen, ob die sowas wie Kampfszenen besser regeln. Ich möchte, wenn ich ein Rollenspiel spiele, nicht mit mechanistischen Dingen so lange aufgehalten werden, bis ich wieder erzählen darf.
Ja.
Ja, also ich möchte nicht für einen Angriff 17 Würfelwürfe machen müssen, um dann zu schauen, weiß ich nicht, habe ich mit meinem Rapier von schräg links unten in die Achselhöhle gestochen und würfel dann doch irgendwie dummerweise auf dem Schadenswürfel das Minimum und kratze deswegen den Gegner nur an. Ja, also idealerweise wird es mit ein oder zwei Würfelwürfen abgehandelt.
Genau, ich bin Freund von schnellen Handlungen einfach mittlerweile geworden.
Genau.
Ich würde auch zum Beispiel nicht mehr DSA spielen wollen wegen Attacke Parade und sowas.
Ja, ja.
Das habe ich noch so negativ in Erinnerung.
Wobei da tatsächlich, dadurch, dass wir mit allen Optionalregeln gespielt haben damals, mit Wundregeln und so weiter, der Kampf schneller war, als das nach Basisregeln gewesen wäre zum Beispiel.
Das ist ja auch sehr sinnvoll, die Sachen mit reinzunehmen, weil sonst machen auch manche Sachen, also manche Waffen oder Talente
richtig,
überhaupt keinen Sinn.
Ja, genau, auch sowas wie Reichweiten. Also ich DSA 4.
Messer und Speer.
Ich würde es momentan nicht spielen, weil es mir zu komplex ist. Ich habe die Regeln wahrscheinlich immer noch im Schlaf drauf.
Ja, ist bei mir ähnlich.
Aber du könntest mich wahrscheinlich 3 Uhr nachts wecken und könntest mich fragen, wie ist der Waffenvergleichswert von, keine Ahnung, der Waffe. Ja? Was +1/0.
Na?
Ja, und auch die Reichweiten. Also da muss man schon alle Optionen mit reinnehmen, damit alle Charaktere auch Sinn ergeben. Macht's aber echt komplex. Also macht es auch echt kompliziert.
Genau.
Und gut, ich habe jetzt die 5. Edition noch nicht gespielt. Kann ich jetzt also auch keine valide Aussage zu machen?
Nee, habe ich auch nicht.
Nee.
Also tatsächlich nach so langer Zeit würde es mich fast schon interessieren, mal DSA 5 zu spielen.
Ja.
Wobei ich halt, glaube ich, eine Einstiegshürde habe, weil, wie gesagt, es ist so viel.
Genau.
Na?
Es ist unglaublich viel. Und da hat Ulysses ja auch einfach mal echt rausgeholzt, ne, was so Sachen angeht.
Ja, aber die Fänge, meine, möchte ja also ich meine, wenn es nicht gekauft wird, dann würden sie es nicht rausbringen. Ne?
Ja.
Und die haben ja jetzt auch letztens nochmal ein dickes Crowdfunding ab, also ne, Game of the Top-Ding rausgehauen. Das ging auch wieder durch die Decke. Wenn es gewollt ist, habt Spaß dabei.
Wobei tatsächlich, was ich da als Editionsübergang sehr negativ empfunden habe, war, dass mir gefühlt, also wenn ich jetzt mit DSA 5 angefangen hätte, die Option auf die Charaktervielfalt genommen worden wäre.
Ja, das stimmt. Bei
DSA
4.1 konntest du ja gefühlt irgendwie alles spielen.
Du hast ein Buch für die Charaktererschaffung gehabt. Da waren aber auch alle drin.
Nee.
Fast alle?
Nee, du hast die Magier und die Geweihten nicht dabei gehabt. Die waren noch mal in der Magiebox.
Ach so,
ja. Ja, also in der Wege der Zauberei.
Ja, ja, genau.
Stimmt. Wege der Zauberei und Wege der Götter hattest du noch.
Ja, aber da waren mehr die Regeln drin. Die Geweihten selber, also die Regeln, also die Werte für die Charaktere waren im Wege der Helden drin.
Könnt ihr jetzt oben nachgucken.
Ja, okay, müssen wir nochmal. Aber genau, aber im Grunde hast du nicht das, was du jetzt hast. Du willst einen Torwalder spielen? Ja, kauf dir bitte das Torwalderbuch. Du willst einen, keine Ahnung, ne? Also das ist halt, finde ich halt schwieriger.
Ja, sie haben auch ein paar Sachen rausgenommen, wobei, ich glaube, die Sachen, die sie rausgenommen haben, das sind die, die eh fast keiner gespielt hat. Ne?
Ja,
also
aber sie haben
wenn ich jetzt sage, tut es dir weh, wenn du keinen Shame spielen kannst und du sagst, ja, okay, dann ist vielleicht dir auch gar nicht so richtig dein Spiel.
Richtig.
Weil Shame fand ich als NPC immer irgendwie ziemlich cool.
Mhm.
Ja. Als Spieler fand ich sie echt ätzend.
Ich habe in der ganzen Phase, glaube ich, höchstens 2 Schelme erlebt, die gruppentauglich gespielt wurden. Und das waren die, die nicht Klischee-Narren waren, in Anführungsstrichen.
Genau.
Das Klassische ist ja, dass dann Leute das irgendwie so gespielt haben, dass sie allen auf den Keks gegangen sind. Und wenn sie aber so gespielt werden, dass sie halt einfach sehr neugierige, vielleicht ein bisschen kindlich angehauchte Charaktere sind, die mit einem offenen Verstand auf Sachen zugehen und versuchen, den Humor in der Situation zu sehen, dann mag das ja auch gehen. Aber sozusagen sich immer über alles lustig machen und auch alle anderen Charaktere durch den Kakao ziehen und du kriegst überhaupt kein ernsthaftes Spiel mehr hin. So, da gab es irgendwie gefühlt nur 2 Wege. Entweder ist dein Schelm irgendwann dran zerbrochen,
ja,
wie grausam und brutal und gemein die Welt war, Oder aber es war so eine, keine Ahnung, Gänseblümchenrunde.
Also den einen guten, den ich dabei habe, das war auch ein älterer Spieler.
Ja.
Also der war damals irgendwie 10 Jahre älter als wir. Und er hatte seinen lang gespielten Shame dann einfach mal so für so ein Gastschauspiel mit dabei gehabt. Und wir waren alle eher so, oh, Shame sind doof und hin und her. Mhm. Ja, komm, dann probiert's doch mal aus. Ich bin doch nur für einen Abend da. Genau. Ich habe auch nur den einen Charakter da. So. Und der hat ihn eigentlich so ein bisschen ja, wie so eine gescheiterte Persönlichkeit gespielt.
Ja.
Also so ein bisschen der traurige Clown meets the Joker. Also das war toll. Also der hat dann auch einfach auf mit seiner magischen Kraft dann irgendwie böse Dinge getan. Also
ja.
Er konnte drüber lachen, so annähernd. Und als Spieler fand ich das dann auch witzig, was er getan hat, weil es auch in der Situation gepasst hat. In der Welt hat es dann viel durcheinander gebracht. Ja? Aber es war toll.
Ich habe einmal einen Shame-Charakter erlebt, der auch von einem älteren Mitspieler gespielt wurde. Und der war dadurch total super. Das war so ein super netter, freundlicher Kerl, der irgendwie auf alle zugegangen ist und sie mit Handschlag begrüßt hat.
Mhm.
Und der war halt nicht beleidigend gespielt, wie das bei vielen Shame der Fall ist. So, das ist das,
ja.
Sondern das war einfach so ein super netter Kerl, dem du auch gar nichts Schlechtes tun konntest und der irgendwie versucht hat, aus allen Situationen mit Humor rauszukommen.
Ja.
Und das aber mit so einem netten, freundlichen Humor.
Ja.
Und das fand ich gut, weil das halt nicht so dieses auf die Nase schämen war, sondern...
Ich find das toll, weil das ist so eine Vielfalt von Möglichkeiten,
genau,
die man hat, um etwas trotzdem zu spielen. Das erinnert mich auch an den netten Praios-Geweihten.
Ja.
Wir hatten mal so einen netten, also Praios-Geweihte, dann denken immer viele an die Inquisition, an die Bandstrahler,
genau,
an Pech- und Schwefelprediger, ne? Und der war einfach so ein strenger, väterlicher Typ, so
ja,
ein bisschen der Dorfpfarrer, sage ich jetzt
ja
mal so, ne?
Es muss ja einen Grund geben, warum es die Hauptkirche ist und auch bleibt.
Ja. Ganz genau. Weil wenn alle nur Pech und Schwefel predigen, dann geht das schon so ganz schnell nach hinten.
Geht da auch keiner mehr hin, genau.
Ja, ja.
Das ist, ne? Bei der Elfgötterglaube.
Genau. Na, fand ich einfach, also das war dann ein Priot, den ich einfach ziemlich cool fand.
Ja. Na? Ja, aber genau, und das ist halt das Ding. Und das sind aber Erinnerungen an früher, an gute Spieler und
ja,
die haben wir mit alten Editionen erlebt.
Die haben wir mit alten Editionen erlebt, ja.
Genau.
Und, also ich finde, es ist eigentlich immer einen Blick wert. Heutzutage bin ich dann so, dass ich sage, entweder spiele ich auf einer Con oder online oder wie auch immer, um das Ding mal zu testen.
Klar.
Ja. Oder ich kaufe mir mal ein PDF, die sind meistens ein bisschen günstiger.
Mhm, genau.
Kannst du mal reinschnuppern, die nehmen mir keinen Platz im Regal weg.
Man kann sich auch einfach mal tatsächlich ein Let's Play anschauen mittlerweile in vielen Bereichen, ne? Oder
ja,
sich Rezensionen durchlesen. Gibt gute Bewertungsportale, die auch sowas mal durchlesen und durchschauen. Muss man dann schauen, ob das eins ist, das einen ähnlichen Geschmack hat wie man selbst. Ja?
Also, ja. Es lohnt sich auch durchaus, wenn man sagt, ich finde die Regeln, die wir jetzt haben, finde ich richtig gut.
Mhm.
Dann kann man sich auch die Erweiterungsbände von der neuen Edition kaufen.
Klar.
Ja, ist nicht immer alles so 100% kompatibel und vielleicht kannst du nicht jedes Talent so anwenden, wie es dann drin steht, weil es um ein Grundbuch steht. Aber ihr profitiert von der erweiterten Welt. Ihr gebt das Geld auch ja dafür aus, dass euer Spiel weiter am Leben gehalten wird.
Ich höre immer, wenn eine neue Edition angekündigt wird, gemischte Stimmen. Ganz viel, gerade in großen, alten Rollenspielen, ist es dann, schon wieder eine neue Edition. Ja, und gibt auch ein paar, die dann begeistert sind, weil sie sagen, ja, mit der aktuellen Edition ist ja auch das Kacke und das Kacke und das Kacke. Vielleicht machen sie das ja besser. Dann kommt die neue Edition raus und es wird nicht besser gemacht.
Ja.
Aber also, ja.
Bei neuen Editionen muss ich halt immer darauf achten. Also ich war ja früher auch mal einer, schon wieder eine neue Edition. Na, ich habe doch jetzt noch nicht mal das gespielt, was ich habe.
Ich habe die aktuelle noch nicht mal fertig gekauft.
So ungefähr. Also das ist Shadowrun.
Ja.
Also du... Da kommt von der alten Edition noch was raus, das ist noch angekündigt und die neue Edition wird angekündigt.
Ja.
Puh, da weißt du nicht, wie du hinterher kommst, du mit dem Lesen nicht mehr hinterher.
Ja.
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 Aber Positivbeispiel, D&D oder DSA.
Klar.
Ich nimmt mir jetzt nicht barbare Münze, aber alle 10 Jahre hauen die eine neue Edition raus.
Genau.
Das ist völlig legitim.
Es ist ja auch sinnvoll, weil sich das Hobby ja auch weiterentwickelt. Also es ist ja so, dass es ja auch immer definierter wird und dass es ja auch Trends gibt, denen man folgt. Simplifizierung genau. von Regeln zum Beispiel. Ja.
Es ist kein Wunder, dass D&D 5 so positiv durch die Decke geht und so beliebt ist, weil es zugänglicher geworden ist.
Ja, ich muss nicht ein Regelsystem studieren.
Nee.
Sondern ich kann einfach mir die Regeln durchlesen. Das sind ein paar Seiten. Und das ist nicht komplizierter zu lernen als irgendein Brettspiel von den Regeln her. Die Detailregeln werden dann wieder so ein bisschen klar, aber die muss ich mir durchlesen, wenn ich sie brauche.
Ich habe mir auf jeden Fall überlegt, wenn jetzt eh alles nochmal neu kommt, ne?
Ja.
Wie wir es ja vorhin auch betitelt haben, dann werde ich mir zumindest mal so 2-3 Bücher mal gucken, weil es ist ja gut.
Von D&D 5 habe ich tatsächlich nur die englischen Bücher, weil mir die deutschen einfach zu teuer waren.
Ja, ja.
Also, ne, hin oder her, aber ich gebe für ein komplettes Grundregelwerk gerne 50 oder 60 Euro aus. Aber wenn das Grundregelwerk aus 2 Büchern besteht und dann jeweils 50 Euro kostet, ich glaube, das einzige Mal, wo ich wirklich gesagt habe, das ist die 100 Euro wert, weil es mehr als nur zwei Regelwerke sind, war Degenesis, genau.
Genau, und die hast du nicht mal gekauft.
Die habe ich nicht mal gekauft, die habe ich geschenkt gekriegt, genau. Aber die hätte ich mir gekauft, wenn es mir nicht geschenkt worden wäre.
Ja, klar.
Sondern das war so ein Ding, richtig. Übrigens, das ist einer der krassesten Sprünge, die ich je erlebt habe. Degenesis, von, nicht von Degenesis 1 auf Degenesis 2, was wir jetzt ja gerade aktuell haben. Sondern von Endland auf Degenesis. Da ist ja im Prinzip der komplette also
deshalb hat sich auch der Name geändert.
Genau, es hat sich der Name auch geändert. Ne? So gesehen ist das der Vorläufer und daraufhin hat man gesagt, wir wollen das aber alles anders.
Genau, genau. Da kommt ja jetzt auch eine neue Edition rausgekommen.
Ja.
Ich habe noch überhaupt keine Berührungspunkte damit.
Gar nicht.
Ich weiß, also ich mag ja den Hintergrund.
Der Hintergrund ist super.
Ich würde mir so gerne deine Serie, Bücher, Comics, was auch immer, würde ich mir total gerne wünschen.
Super geil. Ich meine, es gibt diese Teaser-Filme. Wie geil ist das denn? Ne?
Das ist der Oberkracher.
Ich meine, die Produktion das ist hochprofessionell. Ich meine, klar, bei dem Hintergrund von Djordjevic ist das ja auch klar. Ne? Also der hat ja.
Ja, ich meine, der macht was für Avengers und Co., ne? Für Kinofilme.
Ja, genau.
Also wenn er es nicht kann, wer dann? Ne?
Richtig. Und ich mag Degenesis total gerne. Ich finde das Zweier-Regelsystem von Degenesis richtig klasse. Das erste hat mir nicht so gefallen. Da hat mir auch nicht gefallen, dass die Fraktionen so extrem verfeindet waren. Das haben sie ein bisschen besser gemacht.
Ich finde das Regelsystem okay.
Ja.
Es hat also sein stetiges Für und Wider, sage ich jetzt mal.
Es ist halt relativ simpel.
Das finde ich daran ja auch gut.
Ja.
Das Problem ist, dass du schnell sehr gut werden kannst.
Klar.
Was ich so ein bisschen doof finde, ist, das erinnert mich auch an Earthdawn, dass ich zum Aufsteigen bestimmte Sachen erfüllen muss, die für mich aber gar nicht zum Charakter. Also ich muss etwas steigern, um weiterzukommen. Und das finde ich so richtig doof.
Ich weiß, was du meinst. Der Prozess innerhalb des Ordens, der Fraktion, die man spielt.
Ja. Da fände ich es zum Beispiel cooler, wenn man so eine Art Rufsystem einführt.
Klar.
Ne, und sagt, weil das wäre der logische Sprung.
Mhm.
Also kaum einer guckt, bist du jetzt besonders redegewandt oder wie auch immer, sondern hast du den Auftrag erledigt? Ja, kriegst einen Pluspunkt. Wie hast du ihn erledigt? Besonders gut? Super.
Ja. Im Sinne deiner Fraktion noch ein Pluspunkt.
Ja, genau.
Ja, genau. Nein, ja? Ich bin da voll und ganz bei dir. Ich glaube, der Hauptkritikpunkt bei Degenesis wäre bei mir tatsächlich die Art und Weise, wie die Abenteuer geschrieben sind. Die Abenteuer lesen sich wie eine gute geschriebene Geschichte. Das sind auch tolle Abenteuer mit super Hintergründen. Aber es erfordert verdammt viel Arbeit, das dann zu leiten.
Mhm.
Weil es sehr viel mit Annahmen. Dann machen die Charaktere das, dann machen die Charaktere das, dann machen die Charaktere das.
Hm.
So, und wenig Eventualitäten wie, was ist, wenn meine Charaktere das aber nicht machen? Oder sich entscheiden, erstmal der Gestalt auf dem Hügel zu folgen, die sie gesehen haben, statt ins Dorf zu gehen, wie es im Abenteuer steht.
Ja, das ist schwierig.
Ne, also, aber ansonsten hat mir da tatsächlich die Genesis, die zweite Edition, deutlich besser gefallen als die erste Edition. Also es ist ein gutes Beispiel für eine klare Verbesserung.
Ja, ja.
Ja, gibt es irgendwo Systeme, wo du dir Editionen wünschst, neue?
Ich bin gerade am Überlegen, weil das, was ich derzeit spiele, ist, damit bin ich eigentlich zufrieden. Also ja, ich würde mir vielleicht eine schmale Shadowrun-Edition wünschen.
Ja.
Das würde ich mir tatsächlich, also so ein Shadowrun Light oder sowas, oder ich... Oder
was nicht Anarchy ist.
Was nicht Anarchy ist. Tatsächlich habe ich bestehende Regelsysteme oder bestehende Settings, die ich mir ganz gerne mit einem anderen Regeln gewünscht hätte.
Ja.
Ich denke da zum Beispiel an Conan.
Oh ja.
Wir haben Conan gespielt mit 2W20. Ich finde den Conan-Hintergrund mega. Also da gibt es überhaupt nichts. Ich finde aber, also obwohl ich eigentlich das 2W20-System gut finde, finde ich, dass es da nicht funktioniert.
Es ist
nachher sehr hakelig.
Es ist zu aufgebläht.
Ja.
Das 2W20-System funktioniert am besten, wenn es geregelt ist wie bei Star Trek Adventures oder bei Dune, dass du eine Handvoll Werte hast und der Rest wird über Deskriptoren geregelt.
Na? Also das ist so eine Sache, da könnte ich mir vorstellen, dass man irgendwie W6-Pool-System, Mutant Year Zero macht. Ich finde die Year Zero-Sachen zum Beispiel sehr, sehr gut.
Ne? Oder Savage Worlds. Also wenn irgendwo Savage Worlds angemessen ist, dann ist es halt sowas wie Conan.
Ja.
Gibt es sicherlich. Gibt es sicherlich.
Als Fanregelwerk, ja.
Gibt es alles.
Ich kann mir aber auch genau sowas vorstellen wie Shadowrun oder sowas. PBTA, also Power by the Apocalypse,
klar,
finde ich auch groß. Es ist einfach ein super System.
Total.
Da würde ich mir vielleicht ein bisschen mehr Hintergründe wünschen. Ja. Wie wäre es denn bei dir? Hast du denn irgendwas im Blick, wo du sagst, da hätte ich ganz gerne so ein neues Regelsystem?
Ja, ich hätte gerne Splittermund 2.0.
Ich habe tatsächlich vorhin drüber nachgedacht, wo du es gesagt hattest.
Ja.
Das Ding ist bloß, um für mich ein Splittermond zu machen, was ich möchte,
müsste zu viel geändert werden.
Und ich glaube nicht, dass das im Sinne der Community wäre.
Nein, das glaube ich nämlich auch nicht. Aber wie du das schon gesagt hast, vielleicht ist es ja auch für Verlage mal eine Option, statt eine neue Edition herauszugeben, zu sagen, ich gebe zusätzlich zu meinen bestehenden Spielen ein Alternativsystem raus.
Mir fällt da so halbwegs positiv, halbwegs deshalb, weil es ist noch nicht raus. Viele erinnern sich vielleicht an das Crowdfunding von Dresden Files, von Prometheus. Ich habe die Bücher immer noch nicht vor mir liegen und soweit ich weiß, kein anderer. Reden wir nicht weiter drüber. Aber sie haben eine Sache zumindest nett gemeint. Wie gesagt, es ist noch nicht raus. Es ist ursprünglich auf Fate rausgekommen.
Ja.
Oder das Fate-System.
Habe ich schon gespielt.
Hat Spaß gemacht. Und ja, habe ich auch gespielt. Und viele haben aber gesagt, wir würden es gerne als Savage Worlds-Variante haben.
Würde auch gut passen.
So. Und der Verlag hat halt gesagt, okay, machen wir. Na? Allein die Bereitschaft fand ich schon mal toll.
Ja.
Und ich muss gerade dran denken an Cthulhu, hilf mir mal schnell, die Zweite Weltkriegs Cthulhu-Variante.
Achtung Cthulhu.
Da ist sowohl die Savage Worlds Regelvariante drin, als auch die Cthulhu 7 Variante.
Richtig.
Und das finde ich richtig, richtig großartig.
Total geil.
Ja.
Also quasi so eine Art Setting-Sache, die du aber mit zwei verschiedenen Regelsystemen spielst.
Genau.
Total.
Das steht dir völlig frei. Und das Cthulhu-Regelwerk ist ja im Zweifel sehr schnell tödlich.
Ja.
Also gerade wenn ich an Maschinengewehre, Panzer und irgendwelche Cthulhuiden Gestalten denke, wo es halt wirklich relativ kampflastig ist.
Vielleicht ein Revolver.
Ja.
Also
wenn du halt vorsichtig im Achtung, Cthulhu Universe ermitteln möchtest und genau. vorsichtig erforschen möchtest, dann kannst du das mit dem Cthulhu-Regelwerk. Wenn du aber Bleiregen haben möchtest und auch mal eine Granate im Spiel haben möchtest, dann machst du das halt mit Savage Word. Das kannst du vorher regeln. Und das finde ich toll.
Das ändert den Charakter und den Ton der Geschichte, ja. die du erzählst.
Ja.
Und ich glaube, dass das auch eine Option ist, die man für weitere Settings in allen möglichen Bereichen auch mal im Auge behalten kann. Ob man nicht sagt, man löst vielleicht auch die Welt in Anführungsstrichen so ein bisschen vom Regelsystem und sagt, wir haben zwar unser eigenes Regelsystem, aber wer Bock hat hier mit diesem universellen Regelsystem, funktioniert das so.
Also ich sag's mal so, wenn Splittermond als Beispiel oder vielleicht sogar DSA, wenn die quasi ein alternatives Regelsystem rausbringen würden, was abgespeckter ist, was vielleicht ein bisschen erzählorientierter und einfach ein bisschen gestreamlined ist, sage ich jetzt mal.
Bei DSA gibt es ja zum Beispiel Ilaris, kann man sich auch kostenlos runterladen.
Ja, wird aber nicht vom Verlag unterstützt.
Nein, aber ne, es gibt dann Fanwerke.
Ja, natürlich.
Wildes Aventurien.
Ja, ja gut, ewig alt. Es gibt auch DSA Slayers und weiß der Geier.
Savage Run.
Ja, ja, alles gut. DSA Fate.
Ja.
Ne? Gibt auch ein Sharon Fate.
Ja.
Na klar, alles. Das sind alles Fanwerke. Aber ich rede wirklich von offiziellen ja. Editionen von den Verlagen.
Wie bei Achtung Cthulhu.
Wie bei Achtung Cthulhu zum Beispiel. Mhm. Und wie gesagt, ein Splittermond, was zum Beispiel auf Fate basiert. Gut, das wäre jetzt schon sehr erzählorientiert.
Das ist richtig.
Ja. Aber vielleicht auf der Null Engine.
Zum Beispiel.
Da wäre ich sofort dabei. Wie gesagt, genau. Hintergrund mag ich. Ja, Null Regeln passt für ja. mich total zusammen. Es würde halt das System zerschießen.
Total.
Ja.
Das Splittermondige ist ja auch das, was auch DSA ausmacht, nämlich eine gewisse grundlegende Komplexität der Regeln.
Genau.
Die ja auch die Community, die das spielt, zu größten Teilen will.
Das ist auch völlig legitim.
Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch richtig so. Es muss auch solche Systeme geben. Das wäre auch schade, wenn es das nicht gäbe.
Ja.
Weil, wenn jetzt alle nur sagen würden, wir spielen aber nur Fate, dann wäre die Rollenspiellandschaft sehr, sehr langweilig.
Ja.
Die Frage ist, was unsere HörerInnen an Editionen haben, ob sie sagen, ich bin seit, keine Ahnung, 15 Jahren DSA 2 Spieler und bleibt das auch?
Dann ist das okay, aber was hält dich von den anderen Sachen ab oder was findest du besonders gut? Aber was habt ihr für Erfahrungen, vielleicht was habt ihr für Tipps oder was seht ihr anders als wir?
Genau, oder gleich oder wie auch immer. Ihr könnt uns gerne einen Kommentar da lassen, entweder auf Facebook oder auf Twitter.
Oder auf unserer neuen E-Mail per Anhalter durch die fantastic@gmail.com.
Genau, ihr könnt uns gerne kommentieren und für all diejenigen, die sagen, nee, ich twitter nicht und E-Mails finde ich doof, könnt ihr auch einfach auf unserer Podigy-Seite einen Kommentar hinterlassen, antworten wir auch drauf.
Genau, wir freuen uns drüber, wir mögen Feedback, wir gehen auch gerne drauf ein, teilt es uns einfach mit.
Ansonsten, welche Edition, welches Spiels ist ihr auch immer draußen spielt,
im Zweifel schreibt einfach ein paar mehr rein. Wir gehen da gerne drauf ein. Und bis dahin würde ich sagen, spielt weiter.
Viel Spaß da draußen.
Und bleibt gesund. Ciao, ciao.
Tschüss.